auf der Seele brennt und Arbeit heute nicht ganz leicht macht. Wir haben es ja mal ganz provokativ, dieses Thema mit einer Frage überschrieben: Gibt es eine Zukunft für die Lost Generation? Gibt es eine Zukunft für die Lost Generation? Ich sage es vorher, ich bin mir noch selber noch gar nicht sicher, ob wir diese Frage einfach mit Ja beantworten können. Diese Frage wird in ganz vielen Zeitschriften gestellt, in ganz vielen Büchern, und es wird sehr provokativ begonnen und so, wie schwierig alles ist. Und am Ende kommt dann der vollmundige Satz: Natürlich gibt es keine Lost Generation, weil Jesus für sie einsteht und Jesus sie liebt. Und es ist ganz bestimmt richtig und ganz bestimmt die allergrößte Hoffnung dieser Generation, dass es einen Herrn gibt, der sie lieb hat und der sie sucht und ihr nachgeht. Aber gleichzeitig befällt mich eine große Ratlosigkeit. Und Sie werden das jetzt an diesem Referat, hallo, auch merken. Ich habe zwei Teile. Einen analytischen Teil, wo es darum geht, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Und einen perspektivischen Teil, wo es darum geht, was können wir eigentlich machen. Und ich nehme schon vorweg, der analytische ist wesentlich stärker. Da habe ich wesentlich mehr zu sagen als bei dem perspektivischen Teil. Und es geht allen so. In der Analyse sind wir mittlerweile ganz stark. In der Analyse dieser Jugendkultur, in der Analyse dieser Generation X, da können wir sehr genau sagen, wie die Dinge laufen. Aber wenn es darum geht, konkrete, praktische Schritte vorzuschlagen, wie man mit dieser Generation nach vorne arbeiten kann, wie man diese Generation für Jesus und sein Reich begeistern kann, und vielleicht noch drastischer, wie man dieser Generation die Ordnungen und die Lebensregeln des christlichen Glaubens nahebringen kann, da wird es ganz schwierig. Ich habe mal einen Artikel gelesen, der war überschrieben mit diesem Begriff: Es sind die Ungreifbaren. Es sind die Ungreifbaren. Man möchte sie irgendwie zu packen bekommen und in die Arbeit einer Gemeinde integrieren, aber sie sind die Ungreifbaren. Sie flutschen einem durch die Finger wie ein nasses Stück Seife. Und das ist eine relativ gute Beschreibung. Ich habe, wie gesagt, in diesem ersten Teil eine Analyse mit Ihnen vor. In 6 Punkten, vieles überschneidet sich. Ich habe es nicht ganz gepackt, das richtig systematisch zu ordnen. Ist vielleicht auch symptomatisch für diese Generation, dass sie sich systematisch schlecht ordnen lässt. Wenn sich manches überschneidet, sehen Sie mir es nach. Sie kriegen das dann vielleicht besser hin. Und im zweiten Teil Alternativen und Perspektiven für die Arbeit mit der Generation X. Dieser Begriff Generation X, der stammt aus dem Buchtitel eines Romans, der 1991 erschienen ist, eines Kanadiers, der mit diesem Begriff Generation X eben, das stammt ja aus der Mathematik, diese Chiffre X für das Unbekannte, diese Generation am treffendsten bezeichnet hat, nachdem man sich im Grunde 10 Jahre lang Mühe gegeben hat, irgendeinen Titel zu finden für eine Generation, die sich gar nicht mit einem einheitlichen Begriff beschreiten lässt. Und dann hat man einfach diesen Romantitel genommen, Generation X, als ein Titel für diese Generation der Ungreifbaren, die sich so wenig beschreiben lässt. 6 Punkte bei dieser Generationsanalyse. Das erste: Sag mir, wo du herkommst, und ich sage dir, wer du bist. Wo kommen eigentlich diese Jugendlichen der Generation X her? Das ist diese Generation, sagen wir mal, der heute 15- bis 29-Jährigen oder 15- bis 30-Jährigen, die wir mit diesem Begriff beschreiben. Es ist interessant, mittlerweile ist die Generationsanalyse schon einer Forschungszweig geworden, in Amerika schon etwas länger als in Deutschland. Und man unterscheidet immer Generationsphasen im Rhythmus von 15 Jahren. Die Generation X, wie gesagt, die Generation der 15- bis 30-Jährigen. Drüber kommt die Generation der Boomer, also in Amerika bezeichnet man mich, bin jetzt 36, als einen typischen Boomer. Die Boomer sind so in den 50er und 60er Jahren geboren, im Babyboom. Ne? Also ich bin 1964 geboren, von meiner Gattung gibt es so viel wie von so einem Steiner, mit dem Effekt, dass wo ich hinkomme, ich immer anstehen muss. Also meine Generation, die ist absoluter Rekordjahrgang. Und wir mussten immer anstehen. In der Schule hatten wir die größten Klassen. Wenn es an die Ausbildung ging, musste man sich an den Ausbildungsplätzen anstellen. Und nachher bei den Studienplätzen, bei uns gab es immer die höchsten Numerus Clausus, Numeri Clausi, oder wie heißt es im Plural? Also, Sie wissen, was ich meine. Und das ist die Erfahrung meiner Generation anstehen, Schlange stehen. Die Generation dieser Generation X ist eine Generation, die wie keine Generation vorher in massivstem Wohlstand aufgewachsen ist. Im Querschnitt, im Durchschnitt. Es sind ganz typische Wohlstandskinder, aufgewachsen im extremen Materialismus, die gemüllt wurden mit allen Artikeln einer modernen Wohlstandsgesellschaft und die auch wenig oder kaum warten mussten, um ihre Wünsche erfüllt zu sehen. Es sind aber auch gleichzeitig Kinder, die in sehr hysterischen Zeiten aufgewachsen sind. Die aufgewachsen sind immer mit der Begleitmusik der Angst. Kinder, die in ihrer Kindheit im Kindergarten es gelernt haben, Horrorszenarien zu malen, also während des NATO-Doppelbeschlusses und den nervösen Zeiten Anfang der 80er, da war es in jedem Kindergarten in, dass man die Kinder diese Horrorszenarien malen ließ, wenn eine Atombombe explodiert und wie es dann aussieht, und dann hat man diese Bilder gesammelt und dann Gorbatschow und dann Reagan geschickt, ohne vielleicht zu überlegen, was das bedeutet, wenn man von einem Kindergartenkind zwischen 3 und 6 Jahren das erwartet, ein Atomszenario zu malen und die Angst auszudrücken, die damit verbunden ist. Es ist die Generation, die in ihrer Kindheit die atomare Katastrophe von Tschernobyl erlebt hat und die Angst der Eltern, wenn jetzt da eine radioaktive Wolke rüberschwappt aus der Ukraine, die erlebt hat, auch umgekehrt wie in keiner Generation vorher, die Ehen der Eltern zerbrochen sind. Die Bild-Zeitung hat vor einigen Monaten einmal eine Werbekampagne gestartet und hat sich diesen Schlagertitel der 70er gewählt. Mit 17 hat man noch Träume und hat den verändert und hat dann getitelt, mit 17 hat man geschiedene Eltern. Das ist eine Generation und mehr oder weniger haben Sie sicherlich auch Anteil an diesen Erfahrungen dieser Generation, die es wie keine Generation vorher erlebt hat, dass die Beziehungen der eigenen Eltern brüchig sind. Und die von der Angst geprägt ist, meine Eltern könnten auch auseinandergehen und all dem, was man da dann durchmacht. Es ist eine Generation, die deshalb auch wie keine andere zuvor Angst hat vor einer Ehe. Angst hat, die gleichen Erfahrungen durchmachen zu müssen wie die eigenen Eltern. Sie sind aufgewachsen in labilen Ehen, aufgewachsen oft auch in Patchwork-Families. Also Patchwork-Families, dieser Begriff für Familien, die ganz neu und ganz kuril zusammengesetzt sind, wo der neue Freund der Mutter da wohnt, der alte Vater vielleicht auch irgendwie noch irgendwo aufkreuzt, wo neue Geschwister auf einmal vorbeischweben, ein paar Jahre zusammenleben, man sich wieder trennt, die neuen alten Geschwister wieder gehen und Patchwork-Families. Oder die, wie keine andere zuvor, die Drive-In-Family erlebt hat. Sie kennen Drive-In von McDonald's und Burger King und so funktionierten dann auch viele Familien. Man benutzte die Familie wie ein McDonald's-Restaurant. Man traf sich bei den unabdingbaren Notwendigkeiten, dann, wenn es darum ging, Essen abzuholen oder wenn es vor allem darum ging, die Kohle abzuholen oder die überzogene Handyrechnung irgendwie glattgebügelt zu bekommen. Dann fuhr man zu Hause wieder vor im Hotel Mama, besorgte sich das, was man brauchte, oder zopfte sich über diesen Dingen, die eben da zu Konflikten führten, und flüchtete danach wieder aus der Familie. Patchwork Family, Drive-In Family, das sind ganz reale Erfahrungen ganz vieler Jugendlicher aus dieser Generation X. Eine Generation, die materiell alles hat, was sich ein Mensch nur wünschen kann. Aber der sehr oft die entscheidenden Dinge, die zum Menschsein nötig sind, vorenthalten wurden. Dinge wie Geborgenheit, Hoffnung und Halt. Das, was ein Mensch im Elementarsten, im Tiefsten braucht, hat diese Generation oft am allerwenigsten erlebt und erfahren. Die Generation X ist die erste Mediengeneration. Die erste Generation, die es wirklich geschafft hat, 3 bis 4 Medien nebeneinander zu konsumieren. Ich war fix und fertig, aber es stimmt, mit den Konfirmanden das erlebt, die waren in der Lage, parallel Fernsehen zu schauen, Computerspiele zu machen und noch die Stereoanlage Musik zu hören. Und sie war seltsamerweise für mich absolut verblüffend in der Lage, nachher noch wiederzugeben, was in den einzelnen Medien gerade lief und was in den einzelnen Medien gerade wahrgenommen werden wurde. Also die konnten wirklich sagen, welches Lied gerade lief und welcher Interpretin oder Interpret und was in der Kiste gerade entgegenflimmerte und welches Video spielt sie mit welcher Leidenschaft gerade gespielt haben. Eine Generation, die wie keine andere vorher in Medien eingetaucht sind und sich eine ganz erstaunliche Qualifikation im Umgang mit den Medien erworben hat, also im technischen Umgang, weniger im sinnvollen, aber im technischen Umgang, mit Medien erworben hat und die aber gleichzeitig über diesen Umgang, über diesen exzessiven Umgang mit den neuen Medien zu einer gewissen Oberflächlichkeit in der Wahrnehmung gezwungen wurde. Ich meine, das ist klar, wenn man drei Medien nebeneinander konsumiert, dann kann man nicht einem einzigen Medium eine intensivere Konzentration widmen. Man ist gezwungen, alles mehr oder weniger oberflächlich und kurzfristig wahrzunehmen. Generation X, eine Mediengeneration, die deshalb aber auch, wie keine zweite, von der Sinnlehre und der Banalität und der Beliebigkeit dieser Medien geschlagen und getroffen wurde. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auf der Expo war. Wer auf der Expo einmal die entscheidenden Weltanschauungspavillons besucht hat, der wird etwas von dieser Beliebigkeit wahrgenommen haben. Wenn Sie im deutschen Pavillon waren, dann konnten Sie zumindest in dieser 10-minütigen Show, 3D-Show, keinen einzigen Wert erkennen, der Deutschland an der Jahrtausendwende noch auszeichnet. Keinen einzigen Wert, es war die totale Darstellung postmoderner Beliebigkeit. Anything goes. Und diese blanke Beliebigkeit, die bar ist jeglicher Wertvorstellungen, die hat diese Generation in den Medien eingeatmet wie keine vorher. Es ist eine Generation, die eine höhere Bildung hatte, wahrscheinlich als alle Generationen des letzten Jahrhunderts vor ihr. Vielleicht der Weltgeschichte, ich weiß es nicht. Eine Generation, die auch einen Intelligenzgrad erreicht hat, wie eine Generation selten zuvor. Die Bildung ist wesentlich höher als noch die der Nachkriegsgeneration. Nur mal zum Vergleich, aber ich erzähle Ihnen wahrscheinlich Daten, die Sie viel besser kennen. Ich war Vikar in Ostfildernruid. In Ostfildernruid, Großraum Stuttgart, Stadtrandgebiet, waren in den 90er Jahren 50% aller Schüler auf dem Gymnasium. 40% auf der Realschule, 10% auf der Hauptschule. 1960 noch waren 60% auf der Hauptschule. Es war wirklich die breite Volksschule. 20 Realschule, 20 Gymnasium. Hier hat sich bildungsmäßig etwas drastisch verwandelt. Das heißt natürlich, dass auch das Gymnasium an sich natürlich ein bisschen nach unten gerutscht ist, zu einer breiten Schule geworden ist. Aber der Bildungsstandard dieser Generation ist wesentlich höher. Es ist eine Generation, die sich durch unglaubliche Flexibilität auszeichnet. Die sich im Grunde auf ein Leben in einer flexiblen Gesellschaft durch Flexibilität, man könnte es negativ sagen, auch durch Unverbindlichkeit vorbereiten muss. Sie haben es vielleicht in den vergangenen Tagen mitbekommen, der Daimler-Benz-Vorstand ist wieder mal völlig umgestaltet worden. Und jetzt ist ein Daimler-Chrysler-Chef da, der ist vor 2 Jahren irgendwo eine andere Aufgabe, wo man halt 3 Jahre vorher wieder eine andere Aufgabe hatte. In den höheren Kreisen der Wirtschaft wird eine Flexibilität erwartet, die dazu führt, dass führende Kräfte alle 2 bis 3 Jahre nicht nur die Abteilung wechseln, sondern den Kontinent und die Firma und den Aufgabenzweig. Und was hier noch ein bisschen extrem ist, was vielleicht nur wenige betrifft, ist in den unteren Abteilungen und in den unteren Aufgabenfeldern aber nur abgebremst anders. Flexibilität ist das Gebot der Stunde. Diese Flexibilität bringt es mit sich, dass junge Menschen sehr früh zu enormem Reichtum kommen können. Gerade in der IT-Branche, wenn man sich da in seiner Jugend ein bisschen fit gemacht hat mit Computerwesen und mit Internet-Service, dann kann man mit sehr jungen Jahren sehr, sehr viel Geld verdienen in dieser IT-Branche, in dieser Internet-Branche. Aber man kann es auch sehr, sehr schnell wieder verlieren. Man kann eine Firma aufbauen und die meisten Firmen in dieser IT-Branche werden von Leuten gegründet, die jünger sind als 35. Und die unglaublich viel Geld machen können mit dieser Branche und mit ihrem Wissen. Aber es gibt auch keine Branche, in der so viele wieder dicht machen und bankrott gehen und finanziell einfach das Know-how nicht haben wie in dieser Branche. Diese finanzielle Labilität ist ein weiteres Element dieser Jugendkultur. Eine zweite Wahrnehmung: Es ist eine Generation auf der Flucht nach anderswo. Eine Generation auf der Flucht nach anderswo. Es war nie so schwer für Jugendliche wie heute, anders zu sein. Es war für Jugendliche nie so schwer, anders zu sein wie in unserer Gegenwart. Und das ist auch was, was Sie besser wissen als ich. Exakt dieses Anderssein, diese Rebellion gegenüber den anderen Generationen ist ein ganz entscheidendes Element der Jugendphase. Da muss man mal ausprobieren, was man kann. Dann muss man seine eigenen Flöcke abstecken. Man muss seine eigene Identität finden. Man muss mal ausprobieren können. Und vor allem, man muss sich abgrenzen gegen Papa und Mama. Man muss sich abgrenzen gegenüber den älteren Generationen. Und genau das war nie so schwer wie heute, weil eine ganze Gesellschaft jung sein möchte, weil eine ganze Gesellschaft dieser Jugendgeneration hinterherhechelt und sein möchte wie sie. Wenn sich junge Leute heute auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln und bla 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 schreien, dann macht es ihnen eine ganze Gesellschaft nach. Und wenn es noch so schwachsinnig und sinnlos ist, einfach um dieses Image des Jungseins aufrechtzuerhalten. Eine ganze Gesellschaft rennt dieser Generation heute nach in der verzweifelten Sehnsucht durch die Nachahmung dieser Generation X selber jung zu bleiben. Wir haben heute das Problem, dass die Fachleute mit dem Titel Ausfranzen der Jugendphase bezeichnen. Ausfranzen der Jugendphase. Das heißt, dass die Jugendphase nicht mehr mit 18, 20 oder 22 endet, sondern dass junge Menschen möglichst lange jung bleiben wollen, weil Jungsein so eine Art Raum der Geborgenheit ist. Raum der Attraktivität, ein Raum, in dem man möglichst lange verbleiben möchte, drin sein möchte. Früher war es sehr attraktiv, so schnell wie möglich erwachsen zu werden. Heute ist es genau umgekehrt. Es ist sehr attraktiv, so lang wie möglich jung zu sein. Und es macht eben den eigentlichen Jugendlichen schwer, ihr eigenes Profil zu finden. Sie können machen, was sie wollen, eine Gesellschaft bleibt ihnen auf den Fersen. Und wenn schon die Eltern alle Regeln brechen, was bleibt mir denn noch übrig? Wenn schon die Eltern all die Dinge ausfressen und all den Schabernack treiben, der eigentlich für die Jugendlichen reserviert war, was kann ich denn eigentlich noch machen? Wo kann ich denn eigentlich noch hin, um eine eigene Identität, ein eigenes Ich, ein eigenes Profil zu finden, was in der Jugendphase ganz entscheidend ist für die Entwicklung? Es war interessant, vor einigen Jahren gab es in Stuttgart eine Konferenz der Kneipiers, der Kneipenbesitzer. Es gab da nämlich folgendes Problem in Stuttgart, dass die Kneipenbesitzer die Beobachtung gemacht haben, dass im Abstand von 2, 3, 4 Monaten immer wieder eine neue Kneipe zur Szenenkneipe der Jugendlichen wurde. Es war völlig unerklärlich, warum gerade die, die hatte vielleicht ein bestimmtes Image, ein bestimmtes Flair, aber jetzt auch nichts Wahnsinniges Besonderes, aber dort traf sich die komplette Stuttgarter Jugendszene. Nach 2, 3, vielleicht 4 Monaten hob die sich wie so ein Schwarm Heuschrecken oder wie so ein Schwarm Schnaken im Sommer und setzte sich in der nächsten Kneipe wieder ab. Es ging wieder 2, 3 Monate und wieder das gleiche Phänomen, der Schwarm hebt sich und sucht sich die nächste Kneipe. Und dann haben die Kneipenbesitzer sich mal zusammengesetzt, weil ich meine, die hatten dann das Problem, die haben dann der eine Kneipier, der gerade dran war, dachte, er ist jetzt überhaupt der Guru unter allen Kneipen in Stuttgart und er muss was ganz Besonderes sein, hat dann investiert und dann traurig festgestellt, dass das nur ein sehr kurzes Phänomen war. Und sie haben herausgefunden, es muss daran liegen, dass ich immer nach 2, 3 Monaten das sich langsam rumgesprochen hatte, welche Kneipe gerade in war. Und dann die Gruftis, die Generation der 30 bis 40 und 50-Jährigen, just sich auch diese Kneipe ausgesucht hat, weil sie dabei sein wollte. Weil sie dieses Flair des Jungseins, dieses Flair der Jugendphase für sich selber so wie eine Höhensonne sich anstrahlen lassen wollte, in der Hoffnung, dass die eigenen Hautfältchen dadurch verschwinden, wenn ich mein Glas Bier mit einem 20-Jährigen zusammenhebe. Oder sogar mit einem 15-Jährigen. Und die Jugendlichen selber, die haben es irgendwann gerochen, der Laden wird zu alt. der Laden hat mir zu viele Gruftis, wir verdrücken uns wieder. Und sie haben sich dann unabgesprochen in einem ganz eigenen Prozess wieder die nächste Kneipe gesucht. Und bis dann die Älteren das gemerkt haben, sind die wieder danach gezogen. Und so machte die ganze Szene eine Wanderung durch. Und das bringt es sehr, sehr packend zum Ausdruck. Eine ganze Generation möchte sich im warmen Licht der Jugendphase gerne sehen und rennt den Jugendlichen hinterher und gönnt es ihnen nicht, dass sie einmal rebellisch sein dürfen, gönnt es ihnen nicht, dass sie einmal anders sein dürfen. Wenn ein Jugendlicher diesen Verzweiflungsruf zum Ausdruck bringt, alles Scheiße, dann ruft eine ganze Gesellschaft heute diesen Ruf nach. Anstatt sich zu empören, was der Jugendliche eigentlich möchte. Er möchte ja eigentlich provozieren. Das gehört zur Jugendphase dazu, dass man provoziert. Aber er kann machen, was er will. Er provoziert heute gar nicht mehr. Provokation ist so normal und so banal geworden in unserer Medienkultur, dass sie überhaupt keine Provokation mehr ist. Also man raubt eigentlich jungen Menschen gerade diese Möglichkeit, sich selber originell auszudrücken und anders zu sein. Und deshalb ist es eine Generation, die ständig auf der Flucht ist nach anderswo. Drittens, das Leben ist sinnlos, also lebe es. Ich muss jetzt kurz ein bisschen geistesgeschichtlichen Exkurs bringen. Im 20. Jahrhundert hat sich in unserem westlichen Kulturkreis eine Veränderung ergeben, die nur sehr stillschweigend vor sich ging, aber die tiefgreifender war als alle anderen Einschnitte der Menschheitsgeschichte vorher. Es ist der Wandel von der Überlebensorientierung zur Erlebensorientierung. Der Wandel von der Überlebensorientierung zur Erlebnisorientierung. Über die ganzen Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg war das Leben der allermeisten Menschen davon bestimmt, das eigene Überleben zu sichern. Also bestimmt 95% aller Menschen, die je gelebt haben, waren fundamental damit beschäftigt, das eigene Überleben zu sichern. Das Leben war elementar verunsichert dadurch, dass ständig irgendwelche Seuchen, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Kriege oder sonstige Krisenzeiten über Landstriche hereinbrachen und das Überleben oder Hungersnöte und das Überleben in Frage stellten. Und der Mensch war wesentlich damit beschäftigt, das Überleben im nächsten Jahr, im nächsten Monat oder vielleicht auch nur das Überleben des nächsten Tages zu sichern. Wenn Sie mal sich an Ihren Geschichtsunterricht von früher noch erinnern, da kriegen Sie vielleicht so einen Horizont dafür, was der normale Mensch, wie der seinen Alltag zubrachte. Da war nicht viel Luft, nicht viel Zeit für irgendwelche Freizeitaktivitäten, sondern es galt schlicht und ergreifend, das eigene Leben und das der Familie zu sichern. Diese unmittelbare Bedrohung der menschlichen Existenz, diese unmittelbare Notwendigkeit, das eigene Überleben zu sichern, ist heute nicht mehr gegeben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier sitzt, der oder die Angst haben müsste, morgen nichts mehr zum Essen zu haben, morgen eventuell irgendwie am Hungertuch zu nagen und nichts zu wissen, wo man schläft. Diese Existenznot ist heute nicht mehr gegeben. In der westlichen Welt. Nicht weltweit, aber im westlichen Kulturkreis. So. Und dieses Ende des Überlebenskampfes führt jetzt zu einer ganz grundlegenden Veränderung des menschlichen Denkens und Verhaltens. Wir kaufen heute beispielsweise bestimmte Dinge nicht mehr unbedingt deshalb, weil wir sie brauchen oder weil sie uns nützen, sondern eigentlich nur noch, weil sie uns gefallen. Weil wir sie schön finden, weil wir sie ästhetisch schön finden. Überprüfen Sie mal, wie viel Geld Sie für Dinge ausgeben, die Sie eigentlich nicht unmittelbar brauchen, sondern die Sie nur deshalb kaufen, weil Sie sie schön finden, weil Sie Gefallen dran haben, weil Sie sich durch diese Dinge in erster Linie selbst verwirklichen möchten. Aber dieses Ende des Überlebenskampfes birgt jetzt auch ein Problem in sich, das für uns alle, für eine ganze Gesellschaft wesentlich bedrohlich ist und dass diese Generation X zum allerersten Mal in der letzten Schärfe ahnt. Auch wenn sie es nicht beschreiben, nicht begreifen kann, sie ahnt es und sie reagiert entsprechend drauf. Es ist das Problem, dass jetzt nicht mehr unser Leben bedroht ist, sondern dass wir auf einmal nicht mehr wissen, warum wir überhaupt leben. nicht mehr das Leben ist bedroht, sondern der Sinn des Lebens. Das Überleben ist kein Problem mehr. Aber wir wissen heute auch nicht mehr, warum wir überhaupt leben. Das ganze letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, war geistes- und philosophiegeschichtlich ja von dieser einen Frage bestimmt: Warum leben wir? Wozu leben wir? Der Sinn des Lebens war in Frage gestellt. Natürlich lief parallel schon seit 300 Jahren die Aufklärung und die Säkularisierung, die Verneinung des biblischen Offenbarungsanspruches. Aber vor allem im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, war die Frage massiv im Raum: Wozu leben wir eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Das Überleben ist gerettet. Das Überleben ist kein Problem mehr. Aber jetzt tauchte die Frage auf: Warum leben wir denn überhaupt? Und diese Frage ist für den Menschen weit bedrohender als die Frage: Wie kann ich eigentlich überleben? Und mittlerweile seit 30 Jahren nennt man unsere geistesgeschichtliche Epoche die der Postmoderne, die nach der Moderne kommt. Und die Postmoderne kennzeichnet sich auch dadurch, dass sie es aufgegeben hat, nach Antworten zu suchen. Dass sie es aufgegeben hat, nach einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Die Antwort ist einfach: Es gibt keinen Sinn im Leben, also lebe einfach. Das Leben ist sinnlos, also lebe es. Und die einzige Antwort oder das einzige Motto, das diese Generation jetzt hat, ist das, was Paulus schon in 1. Korinther 15 beschrieben hat. Er sagt ja: Wenn die Auferstehung Jesu Christi nicht wahr sein sollte, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist diese Welt und unser Leben in der Tat sinnlos. Dann kann es nur noch dieses eine Motto geben: So lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Und genau das macht die Generation X. Also, man muss es vielleicht nicht so derb sagen, man kann es in der eigenen Begrifflichkeit sagen: Es ist die Partygesellschaft, es ist die Party- und die Spaßkultur. Weil das Leben völlig sinnlos ist, lasst es uns erleben bis zum Abwinken. Lasst uns leben, bis der Arzt kommt. Und wenn wir nur noch 5 Minuten zu leben hätten, dann sind es 5 Minuten nach meinen Regeln. In diesen 5 Minuten will ich haben, was ich haben kann: Spaß. Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Das ist die logische Konsequenz dieser Generation, die sehr logische Konsequenz einer Generation, die keinen Sinn mehr im Leben sieht und deshalb den Sinn im Erleben sich schafft. Der Wert des Lebens bemisst sich ganz logischerweise danach, was ich erlebe. Ich will Spaß, deshalb gib Gas, oder nicht gib Gas, ich will Spaß. Das ist die logische Konsequenz eines Lebens, in dem kein Sinn mehr zu finden ist und in dem man auch die Frage aufgegeben hat, zu stellen, was der Sinn sein könnte. In der Zeit, die uns bleibt, holen wir raus, was geht. Man kann sich das am Wochenende eines jungen Menschen verdeutlichen. Dieses Wochenende hat etwa 50 bis 60 Stunden Zeit, von Freitagabend bis Sonntagnacht oder bis Montagmorgen meinetwegen. Und die Aufgabe, die sich Wochenende für Wochenende jungen Menschen stellt, ist, aus diesem Wochenende rauszuholen, was rauszuholen geht. Wer schläft, verliert. Und man hat, je nach Altersklasse und Finanzkategorie, etwa 50 bis 200 Mark zur Verfügung. Und mit diesem Budget muss ich jetzt aus diesem Wochenende rausholen, was geht. Da kann ich nicht einen ganzen Abend auf nur einer Party verbringen. Das ist die blanke Zeitverschwendung, sondern ein Abend, da müssen mindestens 4 Partys rausspringen. Und ich habe ja unendlich viele Angebote. Ich komme nachher noch auf dieses Thema der Multi-Optionsgesellschaft. Und ich muss möglichst alle Angebote mitnehmen, die ich kriegen kann. Und wenn am Abend ein Film läuft, den ich gerne sehen möchte, in parallel eine Party, dann brauche ich eben mindestens einen Videorekorder, wenn nicht gar 2 oder 3, die das aufnehmen. Wenn ich nachts um 3 oder 4 heimkomme, kann ich immer noch diese Filme angucken. Und morgens, da haue ich mir eine Ecstasy-Pille hinter die Binde, dass ich weiter durchhalte. Und am Montagmorgen kann ich immer noch in der Schule schlafen. Das ist die Aufgabe, das ist der Wettbewerb, der läuft. Und wer schläft, verliert. Und nur nichts verpassen. Wer was verpasst, der hat wieder verloren. Ein Modell dieser Generation ist sicherlich die Love Parade. Keine andere Veranstaltung hat in den letzten Jahren einen derartigen Boom erlebt wie die Love Parade. Und nicht nur in Berlin, es gibt ja mittlerweile überall, jede Hauptstadt, die was auf sich hält, muss eine Love Parade veranstalten. Und es ist aber natürlich, die Love Parade ist ein typisches Zeichen einer niedergehenden Kultur. Ja, also nichts dagegen, wenn sie da abfeiern, aber die Love Parade ist ja charakterisiert durch die inhaltliche Banalität. Wenn man sich die Mottos anschaut, die haben ja überhaupt keinen Anspruch mehr, irgendeine Botschaft zu verkünden. Friede, Freude, Eierkuchen. Oder let the sunshine in your heart. Okay, das sind alles Mottos, die sehr konsensfähig sind, wo jetzt programmatisch wenig Spaltungen entstehen können, sondern die für alle irgendwie natürlich, als Motto ist auch völlig banal. Hauptsache die Party. Hauptsache die Party feiern. Rausholen, was geht aus dem bisschen Leben, das ich habe. Nach Sinn fragen wir nicht, weil es sowieso keinen gibt. Und weil es keinen Sinn gibt, kann es auch keine Wahrheit geben. Kann es überhaupt keine programmatischen Aussagen geben über Wahrheit oder Unwahrheit. Nach Wahrheit fragen wir erst gar nicht, weil es sowieso sinnlos ist, in einer sinnlosen Welt nach Wahrheit zu fragen. Was bei Jugendlichen extrem anmutet, das kupfert aber langsam, aber sicher auf alle anderen Alterssparten ab. Es gibt heute eifrige Mütter, die bereits für ihre 7-jährigen Kinder Terminkalender führen. Umgekehrt wissen Ärzte von Stresserscheinungen bei Senioren zu berichten, die mit ihrer Vielzahl von Ruhestandsaktivitäten an die physischen und psychischen Grenzen gelangen. Es gibt Reiseveranstalter, die mittlerweile schon einen Service, einen Heimholservice für überstresste Senioren einrichten, die auf ihrem ganzen Stress durch die Urlaubsorte dieser Welt irgendwann nicht mehr mitkommen. Sinnlosigkeit. Weil es sinnlos ist, lasst uns die Sinnlosigkeit leben. Gib Gas, ich will Spaß. Es ist eigentlich fast überflüssig zu erwähnen, dass so eine Lebenshaltung natürlich extrem suchtanfällig ist. Es ist klar. Wenn ich von allem das meiste und das Optimale rausholen möchte und muss, dann muss ich diesem Befriedigungsgefühl, das da entsteht, immer wieder Nachschub bringen. Denn jedes Event, jedes Erlebnis, jedes Wochenende hat ja immer nur eine bestimmte Haltbarkeitsfrist im Erlebenswert. Irgendwann ist die verblasst und sie verblasst immer schneller, je intensiver ich lebe. Und deshalb muss jedes Event getoppt werden, muss jedes Wochenende getoppt werden von dem nächsten. Und es entsteht langsam aber sicher natürlich ein Suchtphänomen durch die ewige Wiederholung und die dauernde Notwendigkeit der Steigerung. Und dieses Suchtphänomen betrifft nicht nur Modedrogen, sondern überhaupt die psychische Grundbelastbarkeit von jungen Menschen. Wir haben im CVM, unsere Referenten haben berichtet von Zeltlagern mit 13- und 14-jährigen Jugendlichen, wo ein Viertel aller dieser 13- 14-jährigen Jugendlichen mit Zetteln oder mit Informationen ihrer Eltern daherkam, welche Psychopharmaka sie täglich einnehmen müssen, um überhaupt psychisch durchstehen zu können. Mein Sohn, meine Tochter muss abends, mittags oder morgens diese und jene Pillen und Tabletten einnehmen, um psychisch eine bestimmte Ebene überhaupt zu packen. Sonst hält er den Stress, hält er dieses Leben gar nicht aus. Ein vierter Punkt, die Leitwerte dieser Generation, Egoismus und Beziehung. Und in dieser Dualität, in dieser Spannung und in dieser Widersprüchlichkeit, da zeigt sich sehr viel von den elementaren Problemen dieser Generation. Gerhard Schulz, ein großer Soziologe, Bamberger Soziologe, spricht vom Selbstverwirklichungsmilieu der Gegenwart, dass eine ganze Gesellschaft gezwungen ist, sich selbst zu verwirklichen, vor allem das eigene Ich in den Mittelpunkt der Welt zu stellen. Und Matthias Horks, Trendforscher aus Hamburg, der das Hamburger Trendbüro betreibt und alljährlich so eine Trendstudie rausgibt, der schreibt, das Ich wird auf breiter Front vor dem Wir bzw. Du platziert. Diese Ausnahme-Egos, die ziehen sich durch die Geschichte in Form von Künstlern, Wahnsinnigen und Genies. Heute sind diese Ausnahme-Egos zur Regel geworden. Heute muss jeder solch ein Ausnahme-Ego werden in dieser individualisierten Gesellschaft. Auf der anderen Seite sehnen sich alle diese Ausnahme-Egos, zu denen wir alle mehr oder weniger gehören. Auf der anderen Seite sehnen sich diese Ausnahme-Egos nach tragfähigen, dauerhaften Beziehungen und fürchten sich aber gleichzeitig vor der Verbindlichkeit solcher Beziehungen. Man sehnt sich nach dauerhaften, tragfähigen Beziehungen, in denen man geborgen sein kann, und fürchtet sich gleichzeitig vor der Verbindlichkeit dieser Beziehungen, die Verantwortung kosten, die Treue kosten, die Zeit kosten. Nochmal Matthias Hawkes: Die erste Prämisse des Selbstverwirklichungsmilieus ist die Brüchigkeit menschlicher Beziehungen. Man lebt auf Abruf, aber man leidet auch darunter. Man nimmt sich vor, alles zu bereinigen, aber es gelingt so oft nicht. Man möchte gerne solide leben, einfach, unkompliziert, monogam und trotzdem intensiv individuell, aber man kann nicht. Man sehnt sich wie der Teufel, aber irgendwie klappt es immer nur für ein paar Monate, vielleicht für ein, zwei Jahre. Und dann? Obwohl diese Generation X eine riesige Sehnsucht nach Stabilität, Konstanz und Beziehungstreue und so weiter hat, ist sie selber zunehmend unfähig, stabile Beziehungen zu kreieren und zu gestalten. Weil ihr einmal das Know-how fehlt. Es hat ihr niemand vorgelebt, wie das geht. Es hat ihr niemand vorgelebt, wie man derart stabile Beziehungen gestaltet, pflegt oder aufbaut. Und zum anderen liegt es auch an der Widersprüchlichkeit dieser Leitwerte. Diese Generation muss auf sich selbst achten. Sie wird im Grunde dazu gezwungen, egoistisch zu sein. Und dieser Wert steht natürlich in diametralem Widerspruch zu dem anderen Wert, dass man stabile, dauerhafte Beziehungen haben möchte, sich danach sehnt und sie eigentlich auch schätzt und sie eigentlich befürwortet, aber es gleichzeitig nicht hinkriegt, weil zwei Herzen in einer Brust schlagen. Das fünfte, Multi-Options-Existenz oder die Qual der Wahl. Wir leben heute in einer Wahlgesellschaft, wie sie es noch nie gegeben hat. Wir haben ungeheure Möglichkeiten in allen Segmenten, in allen Bereichen unseres Lebens. Wir haben Möglichkeiten und Freiheiten, unser Leben und unsere Beziehung gestalten wie noch nie vorher. Wir leben heute, und das ist ja dieser moderne Begriff, in der Multi-Options-Gesellschaft. Wir haben in allen Bereichen unseres Lebens unzählig viele Auswahlmöglichkeiten. Das Leitbild dieser Generation oder dieser Zeit ist ja der Supermarkt. Man hat in einem Supermarkt für jedes Produkt, das man kaufen möchte, eine Vielzahl von Möglichkeiten. Man ist nicht mehr festgelegt auf ein Produkt, sondern hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man wählen kann. So, und das ist ein elementarer Kontrast zur Gesellschaft Ihrer und meiner Großeltern und Urgroßeltern. Die Generation unserer großen Urgroßeltern war nicht von der Wahl bestimmt, sondern vom Schicksal. Und man brachte einen Großteil seines Lebens damit zu, die Schicksalsweichenstellungen oder die Schicksalsschläge auch, die das eigene Leben getroffen hatte, zu bewältigen. Wenn ich an meinen Vater denke, der wurde in Bessarabien geboren, am Schwarzen Meer, war einer dieser Auslandsdeutschen, die Donau mit Booten runtergefahren sind, also im 19. Jahrhundert, die Vorfahren meine ich, die sind da die Donau mit Booten runter und haben dort auf Einladung irgendeiner russischen Zarin gesiedelt und dort Landwirtschaften gegründet, riesige Felder. Er war der erste Sohn, der älteste Sohn, und hätte schicksalhaft, da gab es überhaupt keine Frage, keine Debatte, diesen Großbetrieb des Urgroßvaters übernehmen müssen. Es war keine Frage der Wahl. Die hat er sich wahrscheinlich überhaupt nie gestellt, dass er mal Großbauer wird, sondern es war sein Lebensentwurf, mit dem er leben musste. Und dann aber wieder schicksalhaft, also ich verwende jetzt diesen Begriff Schicksal als einen Begriff dessen, was über mich kommt, nicht jetzt im Kontrast zur Führung Gottes oder so weiter, sondern einfach das als phänomenologischen Begriff. Dann wieder dieses Schicksal des Zweiten Weltkrieges, als dann alle diese Auslandsdeutschen, ob des Krieges, nach Hause mussten, mit 17 in den Krieg geschickt, wieder erlebt, mit 19 einen Arm zu verlieren, als schwer verwundet und nach Hause zu kommen. Er hatte im Grunde in keiner Lebensphase irgendeine Wahl. Er hatte gut nachher eine Wahl, oder das Glück, musste er sagen, eine Lebenspartnerin zu finden, eine Ehefrau, und eine Familie gründen zu können, aber auch das war mehr oder weniger eine Tür, die sich ihm öffnete, wo man damals nicht groß fragte, gehe ich durch oder nicht, sondern es war die Chance, die er ergriffen hat, aber die wesentlichsten Eckpunkte seines Lebens waren nicht von irgendwelchen Wahlmöglichkeiten gestaltet, sondern von Schicksalsschlägen, in die er gestoßen wurde. Heute ist es ganz anders. Wir sind heute alle miteinander gezwungen, ständig Wahlentscheidungen zu treffen. Nicht, dass es heute das nicht mehr gäbe, dass wir durch Krankheit oder durch Unfälle oder sonst was vor Wegentscheidungen gestellt werden, über die wir nicht mehr verfügen können. Aber wir haben in den meisten Lebensbereichen eine Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Aber was jetzt man eigentlich denken würde, was eigentlich unser Glück, unsere Lebensfreude sein müsste, hat umgekehrt eine komplett andersartige Wirkung. Wir erleben heute das genaue Gegenteil von dem, was unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben. Statt Schicksal ist das Zauberwort unserer Existenz das Problem geworden. Statt Schicksal ist das Zauberwort unserer Existenz das Problem geworden. Nochmal Matthias Hawkes. Und das ist extrem und symptomatisch in der Generation X abzulesen. Wir haben heute ständig Probleme mit den fundamentalsten Dingen des Lebens. Wir problematisieren, ob der Beruf uns erfüllt, ob wir noch etwas anderes, besseres tun könnten, etwas mit mehr Sinn und mehr Lebensfülle. Uns befällt in unregelmäßigen Abständen das bohrende Gefühl, der Mensch, den wir gerade lieben, könnte doch nicht der Richtige sein. Und wenn man immer weiter sucht, neu anfing, den Partner, die Freundin, den Beruf wechselte, könnte noch ein größeres Glück des Weges kommen. Manchmal, nein, eigentlich dauernd möchte man aus der Haut fahren, die Stadt wechseln, vielleicht mal ein paar Jahre nach irgendwo fahren, in die Berge oder mal Pause vom Partner. So schlittern wir von Zweifel zu Zweifel. Das ist die Spannung zwischen den unendlichen Wahlmöglichkeiten einer Internetgesellschaft und dem andauernden Zweifel, dem andauernden Gefühl, vielleicht ist das, was ich gerade mache, vielleicht ist das, wofür ich mich gerade entschieden habe, doch nicht das Richtige. Vielleicht bin ich gerade doch auf dem falschen Dampfer, auf der falschen Party. Wir sind ständig auf dem Trip. Wir haben ständig Angst, irgendetwas zu verpassen. Es gibt kein Kontinuum mehr in unserem Leben. Es gibt keinen roten Faden mehr, der unser Leben durchzieht. Das einzig Konstante in unserem Leben ist der dauernde Wandel. Das einzig Konstante in unserem Leben ist der dauernde Wandel, der dauernde Wechsel. Und weil wir ständig Angst haben, das Leben zu verpassen, zappen wir uns von einem Lebensprogramm zum nächsten. Das, was mir manchmal abends passiert, wenn ich müde nach Hause komme, dass ich noch die Nachrichten gucke und dann merkwürdigerweise nicht diesen Ausknopf an meinem Fernsehapparat finde, der größte und der dickste und der bunteste an der ganzen Fernbedienung ist, dass ich den eigenartigerweise nicht finde und mich von Programm zu Programm zappe, das wird zu einem Lebensstil. Wir zappen uns nicht nur durch 45 Fernsehprogramme, sondern wir zappen uns durch viele einzelne Lebensstationen. Wir zappen uns durch Studiengänge, wir zappen uns durch Freundschaftsbeziehungen, wir zappen uns durch Events, wir zappen und zappen und zappen. Und immer die Frage, vielleicht bin ich doch gerade auf dem falschen Programm. Vielleicht läuft doch gerade auf irgendeinem Programm meines Lebens, auf irgendeinem Programm meiner Gegenwart noch was Besseres, noch was Erfüllenderes, noch etwas Beglückenderes. Und so schlittern wir von Zweifel zu Zweifel. Wir werden immer unfähig, an einer Stelle zu sein, uns zu entscheiden und an einer Stelle zu leben und an einer Stelle Wirklichkeit zu erfahren. An einer Stelle uns selbst zu erfahren, wie wir sind, sondern wir fliehen und fliehen immer weiter. Sechstens, erlaubt ist, was gefällt, oder der Augenblick bestimmt die Regeln. In dem Blatt vom Missionshaus der Bibelschule Wiedenest, offene Türen heißt es da, ist ein interessantes Zitat von Detlef Kühnlein zu lesen gewesen. Er sagte, diese Generation der Generation X ist charakterisiert durch diesen Ausspruch eines der Jugendlichen, mit dem er zu tun hat. Vielleicht hast du nur noch 5 Minuten zu leben, aber das sind 5 Minuten nach deinen Bedingungen. Und Kühlein sagt weiter, Jugendliche kennen den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Sie kennen den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, aber Sie pfeifen drauf. Es ist Ihnen egal. In der Praxis wird das, was scheinbar egal ist, für Sie legal. Ich habe einfach keine Lust mehr, mir jeden Tag darüber Gedanken zu machen, ob das vor Gott richtig ist, was ich tue. Nein, ich habe einfach kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist ein Grundproblem christlicher Verkündigung in der Gegenwart. Dass wir jungen Menschen Ordnungen und Maßstäbe mitgeben möchten, einen Halt im Leben, und junge Menschen pfeifen einfach drauf. Wir haben heute Möglichkeiten und Freiheiten, uns religiös zu orientieren, wie es im gesamten letzten Jahrhundert nicht mehr war. Man muss nur mal ein paar Daten vergleichen. In Kassel, in der Stadt, wo der CVDM Gesamtverband seinen Sitz hat, wo der EC, der deutsche EC-Verband seinen Sitz hat, in einer der evangeliumsgesättigten Städte Deutschlands vielleicht, gibt es auch das Thule-Seminar. Das Thule-Seminar ist das religiös-weltanschauliche Zentrum des deutschen Rechtsradikalismus. Und in diesem Thule-Seminar werden junge Rechtsradikale geistig weltanschaulich geschult, um die rechtsradikale Ideologie mit germanischem Mythentum durchsetzt wieder gesellschaftsfähig machen, auf eine weltanschauliche Basis zu stellen, religiös zu unterfüttern. Der Rechtsradikalismus wird in den nächsten 10, 20 Jahren ein eminent religiöses Gewand bekommen. Mit weltanschaulicher Fundierung. Wir stehen hier erst am Anfang. Man kann das an warmen Sommerabenden an der Burg Liechtenstein, da oberhalb von Honau am Altrand beobachten, wie junge Rechtsradikale Gerstenkörner in die Luft schmeißen und Thor und Odin einen Gottesdienst feiern. Wir stehen erst am Anfang dieser völlig neuen religiösen Orientierung, Neuorientierung einer ganzen Generation. Was sind die Bedingungen, die dieser Generation ein Engagement ermöglichen? Unter welchen Bedingungen engagieren sich junge Menschen? Sie lassen sich heute nicht mehr in Institutionen einzwängen. Das merken Sie überall. Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, wo Sie hingucken, Institutionen sind heute mega out. Wenn ein junger Mensch noch irgendwo einsteigt, dann nicht mehr in eine Institution, sondern nur noch in eine Bewegung. In eine Bewegung, in die er frei hineinsurfen kann und auch wieder hinaussurfen kann, in der er bestimmt, wann er mitmacht und wann sein Engagement, wann er das wieder beendet. Bedingungen für ein Engagement sind, es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen. Zweitens, man muss jederzeit aufhören können. Drittens, ich will bei meiner Aufgabe, die ich übernehme, mitbestimmen können. Ich möchte die Regeln mitgestalten können, unter denen ich irgendetwas tue. Und viertens, ich möchte meine eigenen Begabungen testen und verwirklichen. Es muss für mich etwas dabei rausspringen, und sei es nur die Selbsterfahrung. Die Erfahrung meiner eigenen Fähigkeiten und Grenzen. Erlaubt ist, was gefällt, der Augenblick bestimmt die Regeln. Man braucht nicht, das nicht extra erwähnen, dass nämlich diese Haltung extrem konfliktträchtig ist. Aber man kann diesen konfliktträchtigen Lebensstil auch leben, weil man es sich leisten kann. Man kann ihn leben, weil man die finanziellen Mittel und Möglichkeiten hat, vielen Konflikten im Leben aus dem Weg zu gehen. Weil man es sich leisten kann, getrennt zu leben und deshalb Konflikten aus dem Weg zu gehen, sie sich nicht antun zu müssen. Individualistische Gesellschaften sind immer Luxusgesellschaften. Dieser Lebensstil, den diese Generation X in unserem westlichen Kulturkreis pflegt, ist nur möglich in einer Luxusgesellschaft. In einer Luxusgesellschaft, die genug finanzielle und wirtschaftliche Ressourcen hat, um das jedem Individuum in ihrer Mitte zu ermöglichen. Der Individualismus wird immer dann ein Ende finden, wenn eine wirtschaftlich-finanzielle Not eintritt. In finanziellen Notzeiten ist der Pluralismus, in der Individualismus nicht mehr zu finanzieren. dort kommen dann das elementare Recht des Stärkeren wieder zum Zug. Sie merken das in den ganzen osteuropäischen Ländern mit dem ganzen Nationalismus, der hier aufbricht. Dort, wo wirtschaftliche Notstände herrschen, da werden auf einmal die Ismen wieder ganz stark. Programmatische Wahrheiten, die festgelegt werden, denen man folgt und damit zu essen hat, oder gegen die man sich widersetzt und entsprechend Probleme bekommt in einer Gesellschaft. Das, was wir heute leben, ist immer nur möglich auf der Basis einer großen Luxusgesellschaft. Wir werden uns das wahrscheinlich nicht lange leisten können, so wie es heute der Fall ist. So, jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt, Alternativen. Wie sollen wir es machen? Sollen wir erstmal hier eine Zäsur machen und dann können Sie erstmal Ihren Kopf ausschütten, ob das so stimmt oder ob das ganz anders ist. Ah, ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich habe mir das auch nur zusammengetragen und zusammen gelesen und profitiere immer wieder von Gesprächen. Oder sollen wir gleich noch den kürzeren, wesentlich kürzeren Teil der Perspektiven und Alternativen anhängen? Pause. Gut. Wir haben gerade das so beschlossen, dass ich noch kurz diesen zweiten Teil mache. Der wird wirklich nicht mehr lang dauern. Und dass wir dann in ein Gespräch hoffentlich kommen. Bei diesem zweiten Teil, ich habe das angekündigt, ich habe nicht die großen Antworten auf die Fragen, die Sie haben, muss ich Sie gleich enttäuschen. Die hat übrigens niemand. Also dieses Rezept, wie man mit dieser Generation umgehen kann, arbeiten kann, ihnen das Evangelium und all das, was mit diesem Evangelium verbunden ist, vermitteln kann, da herrscht überall die große Ratlosigkeit. Und ich habe jetzt diese beiden Eckpunkte, die uns vom Neuen Testament her auch gegeben sind, einmal nebeneinander gestellt. Die eine Linie, und es sind keine widersprüchlichen Linien, aber zwei Linien, die so etwas wie zwei Leitplanken markieren. Zwei Leitplanken, die auch zwei sicherlich Extreme markieren. Und wir müssen zwischen diesen Leitplanken irgendwo miteinander einen Weg finden. Das eine Modell formuliert Paulus in diesem missionarischen Chorreferat in 1. Korinther 9, wo er davon spricht, dass ich den Juden ein Jude geworden bin, den Griechen ein Grieche, denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, obwohl er selber nicht unter dem Gesetz ist, einer im Gesetz Christi ist, den Schwachen ein Schwacher und so weiter. Um der Liebe Jesu willen ist er allen alles geworden. Das ist das, ich habe es mal das offensive Modell genannt, das wir auch in Apostelgeschichte 17 im Auftreten des Paulus auf dem Areopag in Athen finden. Ein ganz weites Zugehen, ein ganz weites sich einlassen auf eine gegebene Kultur. Wir haben ja mit dieser Generation X ein Phänomen vor uns, das dem entspricht, was ein Missionar, eine Missionarin, wenn sie auf irgendein Missionsfeld in Asien und Afrika gehen, mit einer fremden Kultur vor sich haben. Eine Kultur, wo man sich erstmal überlegen muss, wie kann ich diesen Menschen, die ich hier vor mir habe, die eine tief verwurzelte Kultur in sich tragen, wie kann ich denen das Evangelium so vermitteln, dass ich ihre Kultur nicht kaputt mache, aber dass ich gleichzeitig das Zerstörende, das es in ihrer Kultur gibt, wie in jeder Kultur, wie in jedem Menschen, das Zerstörende auf den Nenner bringe, es als Sünde offenbare und ihnen dann in diese Sündennot hinein das Evangelium zuspreche. Und das gleiche Phänomen haben wir jetzt in der Begegnung mit dieser Generation X. Dass wir auf der einen Seite nicht sagen können, nicht dürfen und nicht die Vollmacht haben, alles was ihr seid und tut ist schlecht. Aber dass wir andererseits auf den Nenner bringen müssen, was zerstörerisch ist an dieser Lebenskultur, an dieser Lebensphilosophie und einen Weg gehen müssen, der nach vorne weist. Es ist hier, wir haben die Missionssituation mitten in Deutschland und mitten in den einzelnen Generationen. Dieses offensive Modell, den Xern ein Xer werden. Also Generation X, ne, diese Xern ein Xer werden. Wie kann das aussehen? Wir verzichten, also ich markiere jetzt diese ganz äußere Spur, auf die sich sehr viele eingelassen haben. Wir verzichten auf alle Programme. Wir verzichten auf alle Programme und setzen auf Persönlichkeit. Orientierende Persönlichkeiten. Unser einziges Programm ist die orientierende Persönlichkeit. Menschen, die als geistliche Persönlichkeiten in diese Jugendkultur, in diese Generation hineingehen und nicht irgendwelche Programme organisieren mit Jugendkreisprogramm. Am nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr machen wir, Noah fällt mir gerade ein von ihrer Einladung hier oder sonst was, keine Veranstaltungen organisieren, sondern leben. Leben. Dasein. Sie haben es vielleicht in Ihrer eigenen Biografie auch schon gemerkt, es ist gut, wenn es Menschen gibt, zu denen man einfach kommen kann, rein surfen im Wohnzimmer und wieder raus surfen, wie es einem Spaß macht. Ohne, dass programmatisch ein Minutenprogramm abgezogen wird, sondern der da ist, wo ich vorkomme mit meinen Lebensfragen, mit meinen Lebensprogrammen und wo ich wieder gehen darf, wenn ich Lust dazu habe. Dieses Phänomen von Menschen, die eine offene Tür haben, die Zeit haben, die da sind und die nicht den Eindruck versprühen, wenn ich komme, sie müssten mir jetzt ein Programm beten, sondern sie sind einfach da als orientierende Persönlichkeiten, lassen mich in ihr Leben hineinschauen und zeigen mir, wie sie mit Jesus leben, mit allen Schwächen, mit all dem Murks, mit all den Schwierigkeiten, die es da auch gibt. Aber ich darf gucken und ich darf wieder gehen. Dieses sehr offensive und unverbindliche Dasein einer orientierenden Persönlichkeit, das nichts von mir fordert, als ein Angebot an junge Menschen. Oder das zweite Angebot, junge Menschen dürfen Nischen füllen, dürfen in Nischen hineinkriechen und sich in diesen Nischen geborgen fühlen, ohne dass wir sie herauszwängen und zu einer christlichen Norm führen. Junge Menschen dürfen in unserer Nähe, in unserer Gemeinschaft eine Nischenexistenz führen mit ihren ganz eigenen Vorstellungen. Hier dürfen sie anders sein. Etwas, was in dieser Gesellschaft nicht mehr zugestanden wird, weil alles ihnen nachgemacht wird. Und wir lassen sie in dieser Nische und lassen sie anders sein, lassen sie auch provozieren in unserer Mitte. Und das Dritte, wir organisieren keine Institutionen mehr oder wir planen keine Institutionen mehr, sondern wir bieten Bewegung an. Nicht mehr die Institution, sondern die Bewegung. Eine Bewegung, auf die man aufsteigen kann und wieder absteigen kann. Eine Bewegung, in die man sich einklinken kann und wieder ausklinken kann. Sind Thesen, die ich von Manfred Bleken, dem Leiter des Bernhäuser Forsts, zu einem großen Teil übernommen habe für diese Version Perspektive A. Er sagt, die missionarische Jugendarbeit momentan ist eben diese Bewegungsjugendarbeit, wo eine Bewegung angeleiert wird. Die machen Skater-Treffs. Sie kennen diese Skater, die am Anfang, wo man so rumstackst, ne, und irgendwie ein Storch im Salat sich da bewegt, wo Leute dazukommen dürfen, dann skaten die da irgendwie bei Leinfelden durch Siebenmühlental, machen einen Kreis und landen wieder in Leinfelden. Und es sind mittlerweile 40, 50 Leute dabei. Am Ende geht man in eine Wirtschaft, Kartoffelsalat und Leberkäse und dann bei Tisch kommen die Gespräche in Gang, geistliche Gespräche. Aber diese Gespräche münden nicht in eine Organisationsform, sondern sie bleiben Bewegung. Sie werden jetzt die Frage stellen, wie kommt es jetzt aber von dieser Bewegung zum Jugendkreis? Es kommt gar nicht mehr dazu. Es kommt gar nicht mehr dazu. Wie kommt es von dieser Bewegung zu einer organisierten Jugendarbeit? Es kommt gar nicht mehr dazu. Wie gesagt, das ist die ganz radikale, offensive Form, den X'ern ein X'er, wir legen die Unverbindlichkeit ein Stück weit mit. Wie kann man da Gemeinde bauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein großes Pfund Ratlosigkeit dabei. Es ist geprägt von dem Bedürfnis, überhaupt in Kontakt zu kommen mit diesen Ungreifbaren. Mit den Leuten, die sofort, wenn es verbindlich wird, wenn es organisiert wird, wenn es zu lange dauert, wenn es in langfristige Verbindlichkeiten mündet, die dann sofort weg sind. Und man lässt sich so weit auf diese Leute ein, dass man diese Grundbedingungen ihres Lebensstils ein Stück weit akzeptiert, mitmacht, in der Hoffnung, überhaupt auf dieser Schiene in irgendeiner Weise ins Gespräch zu kommen. Als orientierende Persönlichkeit. Das geht natürlich nur, wenn man dann, wenn es darauf ankommt, auch den Mund aufzumachen versteht. Und in kurzen, klaren Sätzen begreifbar machen kann, was es um das Evangelium ist, was es um Jesus Christus ist und worauf es eigentlich ankommt im Leben. Und sich einen verkneift daran, da dann, wenn es eigentlich an eine Organisationsform geht und eine Bewegung sein lässt. Sie merken ja, unsere Gegenwart, die Institutionen sind in der Krise, die Bewegungen boomen. Kurzfristige Bewegungen, die nur ein Projekt, ein Ziel haben, dann ist es schon wieder weg. Projektorientierte Jugendarbeit ist so ziemlich für viele das Einzige, was noch irgendwie funktioniert, weil man eine ganz konkrete Grenze hat, wo dann jeder aussteigen darf, ohne dass er sich entschuldigen muss und ohne dass er irgendwie Angst haben muss, er wird verdonnert für eine weitergehende Verpflichtung. Das andere, auch paulinische, auch neutestamentlich-biblische Modell, stellt euch nicht dieser Welt gleich, oder das Kontrastmodell. Das Kontrastmodell. Stefan Holthaus, Dekan der Freien Theologischen Akademie in Gießen, hat dieses Modell in so einem Buch im Wesentlichen beschrieben, das darin besteht, wir gründen eine ganz konkrete, eine programmatische Gegenkultur. Wir machen eine Gegenkultur gegen den Trend dieser Generation X. Und wir verzichten, das ist die logische Konsequenz dieses Modells, wir verzichten darauf, die überwiegende Mehrzahl dieser Generation noch missionarisch zu erreichen. Dieses Modell impliziert, dass wir der überwiegenden Mehrzahl dieser Generation nicht nachrennen und sie nicht erreichen werden, sondern auf lange Sicht hin, auf Zukunft hin, ein Kontrastmodell entwickeln, in der Hoffnung, es wird einmal so attraktiv, wie es zum Beispiel das Mönchtum in den ersten 3-4 Jahrhunderten war, wie es die Klösterbewegung im Mittelalter war, wie es Aiglingen heute ist. Also eine programmatische Gegenkultur gegen diesen Trend der Zeit, in der Hoffnung, ein Licht anzuzünden in einer sehr schwierigen Zeit. Das sind die zwei missionarischen Modelle. Und wenn Sie mich fragen, was ich machen würde, ich muss gestehen, ohne dass wir es uns programmatisch überlegt haben, wir gehen irgendwo oder ich gehe irgendwo immer mitten zwischendurch. Wenn Sie unsere Jugendgottesdienste mal besucht haben in Stuttgart, dann finden Sie zwei dramatisch unterschiedliche Teile. Dass wir versuchen, sehr up-to-date zu sein im Blick auf Musik, im Blick auf Trendformen, im Blick auf, was weiß ich, Unterhaltungsformen, die in unserer Gesellschaft oder in der Jugendkultur dran sind. Leute einladen, die hier auch am Puls der Zeit sind und entsprechend qualitativ was zu bieten haben. Dass wir gleichzeitig versuchen, in der Predigt massiv eine Kontrastkultur zu verkündigen. Es ist eigentlich schizophren. Und ich weiß um die Schizophrenität dieses Programms, das wir im Jugendgottesdienst verkörpern, es ist ungewollt, unterbewusst ein Kompromiss. Ich nehme diesen Kompromiss auch im Pfingstjugendtreffen in Aiglingen wahr, dass man einerseits wirklich darum bemüht ist, am Puls der jungen Menschen zu sein und sich ganz weit einzulassen auf die Kulturformen, aber in der Verkündigung, in den Predigten, Bibelarbeiten, diese Kontrastkultur zu setzen. Und mehr oder weniger bewegen sich alle missionarischen Konzepte irgendwo zwischen diesen beiden Leitplanken. Und meines Erachtens gibt es nicht das eine Konzept, das alle Rechte für sich verbuchen können. Weder der sich ganz weit rauslehnt und sehr viele Kompromisse eingeht. Und Kompromiss ist ja zunächst mal nichts Schlechtes. Gott macht ja einen Kompromiss mit dieser Welt, dass er sie überhaupt noch aushält. Gott macht einen Kompromiss mit dieser Welt, dass er seinen Sohn sendet. Eigentlich müsste ja Gott das Gericht halten über diese Welt, aber er hält sie noch aus in einem Kompromiss. Er erträgt sie noch und er sendet seinen Sohn, um noch einige zu retten, und jeder Tag ist ein Kompromiss, den Gott mit dieser Welt schließt. Und von daher ist Kompromiss an sich zunächst mal gar nichts Falsches. Die Frage ist nur, dass es ein ehrlicher Kompromiss bleibt. Ein Kompromiss, der seiner Fragwürdigkeit und seiner Bedürftigkeit immer bewusst bleibt. Auch die, die ganz weite Kompromisse machen, müssen sich ja eingestehen, dass das irgendwo dieses Hinauslehnen und dieses Einsteigen auf die Generation X mit ihren Lebensgrundsätzen an Grenzen kommt. An Grenzen, die eigentlich überschritten werden müssten, wenn Christsein zu einer zu einem tieferen Glauben führen soll. Wo unser Glaube hängt natürlich elementar von Werten ab wie Regelmäßigkeit. Elementar ab von Stille. Elementar auch von Selbstdisziplin. Es gibt ja bestimmte Regeln geistlichen Lebens, ohne die geistliches Leben nicht funktionieren kann. Ohne ein bisschen Zeit für Stille, ohne ein bisschen Zeit für das Bibelstudium, ohne ein bisschen Zeit auch für geistliches Gespräch, für Korrektur, ohne ein bisschen Zeit für Konfliktfähigkeit, kann ich nicht Christ sein und kommt mein Christsein auch nicht voran. Es gibt elementare geistliche Regeln, ohne die das nicht geht. Und hier sind sicherlich Grenzen dieses offensiven Modells. Wenn ich bei dieser Jugendkultur bleibe, komme ich über bestimmte Grenzen nie rüber. Es bleibt immer ein Stück weit oberflächlich. Die Grenzen des Modells B sind einfach die, dass sehr viele junge Menschen sich überhaupt nicht kümmern werden, wenn wir eine Kontrastkultur veranstalten und viele überhaupt nicht bekommen. Und da müssen wir sicher barmherzig miteinander sein in den ganz unterschiedlichen Formen. Wir haben eine große Diskussion, eine große Formendiskussion, eine große Methodendiskussion, gerade auch im innerpietistischen oder innerevangelikalen Raum. Und das spielt sich zwischen diesen beiden Leitplanken ab, wo jeder versucht, seine Position zu finden und jeder behauptet, man muss es so machen. Und das andere ist von gestern. Wir müssen hier immer wieder drum ringen, in einer sich veränderten Kultur, wo das einzige Kontinuum der ständige Wechsel ist, gut darauf zu achten, was wir tun, und es vor Jesus verantworten, was wir tun, in der Hoffnung, dass er es irgendwie segnet. Aber die Weisheit, die endgültige Weisheit, wie es geht, die hat meines Wissens noch niemand endgültig gefunden, sondern wir bleiben hier auf der Suche. So viel von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören. Mir, dem ich so lange überzogen habe, aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, glaube ich, dass wir ins Gespräch kommen. Ich setze mich jetzt mal. Ja. Soll ich es noch anlassen oder könnte es mal auch? Soll ich da wo drauf drücken oder so müssen?
Wenn jetzt Fragen kommen, ja, wollen wir die Antworten drauf
haben. Alles klar.
Ja?
Jetzt machen wir eine kurze stille Phase. Welche Beobachtungen teilen Sie? Wo würden Sie mir widersprechen? Also ich möchte auch lernen von Ihnen. Ich denke manchmal, Sie sind viel mehr an der Front als ich. Ich habe ja gut meine Jugendkultur im Bengelhaus auch mit unseren Studenten. Aber das ist doch schon etwas abgefederte Jugendkultur. So die richtige Frontarbeit, die muss ich gar nicht leisten. Da stehen Sie viel mehr dran. Ich habe die in der Hauptschule in Ostfüllung ruhig genossen. Waren die drei härtesten Monate meines Lebens. Am Anfang 7. Klasse Hauptschule. Ich dachte, ich bin auf dem Mond, ich bin wirklich auf einem anderen Planeten. Ich habe 3 Monate gebraucht, bis ich endlich ein Gespür entwickelt habe für die jungen Menschen, die ich da vor mir habe, wo ich auch noch annähernd begriffen habe, was da geht und was da nicht geht. Ja, bitte.
Mir leuchtet das offensive Modell ein und auch das Kontrastmodell, aber im Umsetzen tue ich mich ungemein schwer, dann eine Linie zu finden, wo offen sein, wo mitmachen und wo Kontrast anbieten und wo sagen Nein
Ich kann nur ganz persönlich erzählen, wie ich das für mich entschieden habe. Ich für mich sage, ich verlange von jungen Menschen zwischen 10 und 20 Minuten Aufmerksamkeit. Und in diesen 20 Minuten der Predigt oder der Verkündigung oder der Bibelarbeit, da will ich ihnen sagen, was für Leben und Sterben entscheidend ist, was sie wissen müssen. Und in diesen 10 bis 20 Minuten, da hoffe ich wirklich auf die Macht des Wortes, auf die Macht des Heiligen Geistes, dass dieses Wort zieht. In allen anderen Formen habe ich mir schweißgebadet eine große Freiheit auferlegt. Wir haben ja, Musik ist ja für diese Generation ein ganz entscheidendes Medium. Ein ganz entscheidendes Medium. Und wir haben ja eine Liedkultur, die massiv geprägt ist von Lobpreis- und Anbetungsliedern, die schön sind. Schöne Lieder, die einfach ästhetisch schön sind. Aber die inhaltlich natürlich enorm flach und dünn sind, wo im Grunde fast keine Inhalte mehr vermittelt werden und bis hin dazu, dass nur noch Banalitäten gesungen werden. Und ich habe mir es mittlerweile auferlegt, Leuten zuzuschauen, wie hier im Grunde Liedgut, das früher immer auch ein Lehr- und Bekenntnisgut war, wo geistliche Inhalte übers Lied vermittelt worden sind, Lieder, die dann auch natürlich Jahrhunderte geprägt haben. Paul Gerhardt ist ein Jahrhundertschlager mit seinen Liedern, die eine geistliche Tiefe gewonnen haben, die bis in unsere Gegenwart hinein Menschen zu trösten wissen. Ich habe jetzt einen Freund, dessen 14 Jahre alte, Monate alte Tochter krebserkrankt ist, sehr schwer, mit sehr schlechten Prognosen, der sagt, ich habe nie zuvor den Reichtum dieser Lieder entdeckt, der Gesangbuchlieder wie in der Gegenwart. Auf diese Lieder muss ich momentan verzichten. Auch auf die meiner Jugend, die ja ganz massiv von der Protestsongbewegung geprägt waren. Also was Manfred Siebald und Arne Andreas, das war die typische Protestsong-Generation der 70er und 80er Jahre, die massiv inhaltlich geprägt waren. Die ja weniger über die Melodie, sondern vor allem über den Text natürlich Programmatik verkündet haben. Genauso wie die Protestsong-Bewegung natürlich in ihrer Kritik am Vietnamkrieg oder was weiß ich, massiv inhaltlich bestimmt war. Das ist ja alles vorbei. Heute geht's, wir singen manchmal die letzten Banalitäten, weil die Melodie schön ist. Wir erleben eine neue Romantik, die den Schwerpunkt auf der Ästhetik hat, der schöne Jesus. Was heute gefragt ist, der schöne Jesus, der mir irgendwie gut tut. Und das alles nehme ich in Kauf für diese 20 Minuten, wo ich das zu sagen habe, wo eigentlich dem vorigen, dem ganzen Musikteil und dem Unterhaltungsteil, dem Showteil, der sehr oft einer Wetten-Das-Sendung gleicht, was dem eigentlich diametral widerspricht, wenn man es mal in der Stille sich überlegt, was ich da predige und was ich da ein Drumherum-Programm organisiere. Aber diese Widersprüchlichkeit nehme ich in Kauf, weil das eben dieser Kompromiss ist, von dem ich gerade geredet habe. Es fällt den Leuten gar nicht auf, weil sie selber in dieser Widersprüchlichkeit ständig leben.
Ja. Aber wenn ich das ja tue, also im Grunde genommen ein Programm biete, was ihnen entgegenkommt, so tue ich ja eigentlich das, was wir ja vorhin gesagt haben, das ist das, was ja so schrecklich oder für die Jugendlichen an sich auch so schwierig ist, dass eine ganze Generation ihnen nachhängt. Also oft ist es ja auch so,
eine Gesellschaft ihnen nachhängt, genau, diese Generation.
Oft versucht man ja auch was nachzumachen, was es ja schon gibt, vielleicht schon viel besser gibt. Und da ist man vielleicht sogar noch ein bisschen hinterher mit dem, also was man ihnen da anbieten will. Und das ist doch auch so der Konflikt, dass man dann ja im Grunde genommen genau das tut, was die Jugendlichen eigentlich gar nicht wollen. Dass man ihnen so nachläuft. Natürlich biete ich was an für die Jugendlichen, was jugendgemäß ist. Aber ja nicht mit dem Ziel, also dieses ihnen einer zu werden, der aus ihrer Sorte ist, darf ja nicht das werden, dass ich genau das tue, was sie nicht wollen, nämlich sie nachäffe oder
das, was wir ich ja verstehe sie. Haben. Wenn es ein Nachäffen wäre, wäre es ganz schwierig. Das Ganze ist nur dann legitim, wenn es authentisch ist. Und da haben wir einen Standortvorteil gegenüber dem Showbusiness. Das Showbusiness kann es perfekter und glänzender und brillanter machen als wir. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass wir hier Dilettanten bleiben. Auch rein aus finanziellen Mitteln, aus Zeitgründen, weil wir das überhaupt nie bieten können. Und dennoch, was in der christlichen Jugendkultur natürlich an künstlerischem mittlerweile auf die Beine gestellt wird, ist hochachtenswert. Also rein jetzt vom professionellen Aspekt her, da wird schon eine ganze Menge geboten. Wenn Sie jetzt auch mal Eidlingen angucken, was da so in den Abenden von jungen Menschen auf die Beine gestellt wird, das Hut ab. Und der entscheidende Vorteil ist, dass das authentisch ist. Dass hier wirklich gespürt wird, die ziehen keine Show ab. Also gut, es gibt auch negative Beispiele, wo man auch den Eindruck hat, da wird eine Show abgezogen, aber wo hier etwas authentisch ist und da wird viel Kredit gegeben, auch wenn es nicht das Niveau einer Wetten, dass Show und so weiter erreicht. Denn da wissen ja Jugendliche auch sehr schnell, das ist ein sehr doppelbödiges Unternehmen, die moderne Showkultur. Und so viel wissen die mittlerweile, dass hier sehr viel nicht echt ist. Mit allem drum und dran. Und wenn hier eine christliche Veranstaltung, sie hat echt den Vorteil, authentisch zu sein. Wenn es eine Nachäffung wäre, wäre es schwierig. Es ist, sagen wir mal, ein Einlassen auf ihre Lebenswelt. Die wollen ja heute ihren Worship. Es geht ja heute gar nicht mehr anders, ohne eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen Worship. Sind Kompromisse.
Nochmal zu der Musik. Das ist ja sehr heiß vereint. Haben Sie Erfahrung mit dem Einlassen auf die Musik, also die Musikkultur jetzt heute ist so breit, da kann man ja überall irgendwo landen. Gell? Aber mit dem Einlassen auf Musik, die weitgehend akzeptiert wird, und das dann nützen für die evangelistische Verkündigung. Ich nenne nur mal Stichwort, böse Onkel. Haben Sie Erfahrung damit, kann man mit solchen Texten anfangen und beim Evangelium landen, Ihrer Meinung nach? Das würde mich interessieren.
Ich habe wenig Erfahrung damit. Was ich jetzt im CV, dem Landesverband, einer unserer Referenten, Dieter Braun, die machen Kino-Evangelisation. Und das ist hochinteressant. Also bestimmte Sequenzen, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, eine Sequenz aus einem aktuellen Kinofilm wird gezeigt. Kinofilme, die alle schon gesehen haben, wenn sie up to date sind, und da kann man davon ausgehen, wenn das mal einen Monat lief, dann war da jeder drin. Und dann aus dieser 20-minütigen Sequenz die Frage oder das existenzielle Lebensgefühl, das da angesprochen wird, rausziehen und zum Thema der Predigt machen. Und das ist hochinteressant. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, das hat einen bestimmten Namen. Wurde als eines der kreativsten missionarischen Konzepte der letzten Jahre ausgezeichnet. Tut mir leid, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber das ist wirklich was Interessantes. Weil hier natürlich im Unterschied zu Musiktexten, die erstens ja kaum verständlich sind. Ich behaupte, 50% der Jugendlichen wissen eigentlich nicht textlich, was abgeht. Die anderen 50% wissen es, aber das ist ja oft auch nur ein ästhetisches Bewusstsein. Im Kino ist viel mehr Inhalt drin. Genauso wie im Theaterstück. Deshalb sind ja auch die Dramas, diese Anspiele, so ein Renner geworden, weil man in diesen Anspielen wirklich existenzielle Fragen formulieren kann und zum Ausdruck bringen kann und ein Nachdenken angestoßen wird, was im Lied so nicht möglich ist. Aber ich habe da zu wenig Erfahrung mit Liedtexten.
Also dazu, das kommt vielleicht auch auf den an, der die Predigt macht. Also wie der den Liedtext aufhört oder wie er überhaupt was von Zugang dazu hat. Also auch wieder, wenn der einen echten Zugang dazu hat, dass das authentisch ist, dann nimmt man das sicher ab. Aber wenn jemand so einen Liedtext eben deshalb vor seine Predigt stellt, weil der Liedtext vielleicht bei Jugendlichen ankommt, aber es irgendwie zu ihm passt, dann ja, passt das alles zusammen.
Man wird sehr schnell spüren, ob der eine Ahnung hat von der Musik, ob der eine Liebe hat zur Musik, ob der ringt mit so einem Text existenziell oder ob der das jetzt nur noch als Fishing Compliment so am Anfang einfach um was aufzusetzen.
Nee, ich habe mir das deswegen überlegt, weil, also Martin Luther sagt, ne?
Ja.
Du musst den Leuten aufs Maul schauen. Und er nimmt auch Melodien, die bekannt sind, belegt sind mit bestimmten Inhalten und füllt sie neu.
Mhm.
Und die singen wir heute
noch.
Mhm. Ich habe mich wirklich gefragt, die haben oft eben Angst, ich selber bin auch nur am Rande informiert, aber durch die Schule schon ein bisschen. Aber wir schrecken da eher von zurück und denken, da müssen wir eigentlich ziemlich schnell eine Grenze setzen, uns damit überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Das könnte schwierig werden. Wir könnten auf ein Gebiet geraten, wo wir ins Schleudern kommen. Also lieber ein bisschen Abstand davon. Und das ist mir wirklich eine Frage, kann man da unter Umständen näher rangehen oder doch lieber nicht?
Das ist ja genau die Frage des Missionars in Papua-Neuguinea. Was kann ich übernehmen von dieser Kultur, der ich da begegne, dieser animistischen Kultur mit all diesen Geisterwelten, die da mitschwingen? Auch in der Missionsgeschichte, wo es dann zu verheerenden Missverständnissen gekommen ist. Bis in unsere abendländische Geschichte hinein, mit all den Kompromissen, an denen wir heute nach wie vor leiden in unserer Volkskirche, wo ein Kompromiss mit der Kultur nicht gelungen ist. Aber eine absolute Formel, was geht und was nicht mehr geht, vermag ich nicht zu geben. Wann die Leitplanke hier überschritten wird.
Kann das sein, dass da in der Jugendarbeit oder überhaupt in der Arbeit jetzt am Anfang wichtig ist, verschiedene Altersgruppen beieinander in Themen der Vorbereitung zu haben? Weil ich, also komme ja auch von der Generation von Sie, weil mir ist einfach der Text wichtig. Und dass jetzt aber jemand Junge zu mir sagt, jetzt guck mal die Melodie und das Feld und das Worship-Lied, das ist es, und mir dann so wieder die Bälle zuspielt, dass wir uns da überhaupt dann erst reinfinden können, wenn Jugendliche selber auch mitarbeiten und mit Vorschlägen machen. Weil man kann sich ja nicht alles anhören, was es gibt.
Nee, die werden ihre Vorschläge bringen. Und dann, also ich mache so, einer unserer Musiker im Jugo singt sehen, da sagt immer, ihr mit euren Textverarbeitungsliedern. Also da meinte er so Siebald und Peter Strauch, Textverarbeitungslieder. Wo der Text vorher da ist, ist ja klar, die schreiben den Text vorher, dass es reimt und irgendwie einen Sinn gibt und drei Strophen und Refrain und Dingensbums. Textverarbeitungslieder. Wenn man die Spucke weg. Man muss eines sehen, diese Anbetungslieder sind Lieder, die dem Lebensgefühl dieser Generation unglaublich entsprechen, weil es eben eine sehr labile Generation ist, die sich in diesen ästhetisch bestimmten Liedern in eine Geborgenheit einfinden kann, die ganz stark emotional bestimmt ist. Die nicht programmatisch über Texte, über Textpassagen oder über ideologische Inhalte läuft, sondern die ganz massiv, das sind ja alles Begriffe, die eine ganz starke Geborgenheit zum Ausdruck bringen. Auch der König. Der König ist in diesen Liedern nicht mit dem Autoritätsmerkmal besetzt, sondern mit dem Geborgenheitsmerkmal. Einer, der für mich sorgt. Der absolut ist, an dem ich mich hängen kann. Nicht unbedingt einer, der mir feste Maßstäbe gibt. In diesen Liedern kommt der Ethik so gut wie gar nicht vor. Die Ethik ist ja völlig draußen. Stichwort erlaubt ist, was gefällt. Dann ist ganz stark die persönliche Beziehung zu diesem König thematisiert. Die persönliche Beziehung zu diesem Erretter. Das sind Beziehungslieder, die immer wieder wiederholt werden. Und weniger irgendwelche inhaltlichen Momente, die da eine Rolle spielen.
Also, ich check mal interessieren, wie das jetzt zum Beispiel in Amerika ist. Da kommt ja auch ganz viel rüber. Es gibt dieses Buch zum Beispiel, das ist Jesus Wants You Well. Oder diese Health-Wealth-Programme aus Amerika. Glaub an Gott und dann bist du reich und bist attraktiv und bist jung und bist erfolgreich und so. Das ist ja eigentlich sehr amerikanisch. Oder das ist ja was, was vor allem aus Amerika kommt.
Ja.
Aber was ja auch eine ganz große Gefahr birgt. Und das würde mich mal interessieren, ob man da aus Amerika jetzt schon Reaktionen auf diese Bewegung hat. Diese christliche Bewegung, die so stark auf Fühl dich wohl mit Jesus aus ist.
Wellness.
Genau.
Wellness Christianity. Wellness ist so ein Trend von den 90er Jahre. Das ist nicht nur amerikanisch mittlerweile, das gesamte boomende Gemeindewachstum in den Megacities der Zweidrittelwelt basiert auf diesem Wellness. Oder ganz nicht nur, es gibt großartige Ausnahmen, aber basiert auf diesem Wellness-Evangelium für die Menschen in den Slums, in den Favelas, die wirklich aus dem Dreck eines Lebens kommen und die brauchen diesen Kick und diese Hoffnung und diesen kleinen bisschen Himmel in dieser Gemeinde, wo ihnen diese Wellness suggeriert wird. Auf evangelisch oder scheinend evangelisch. Es gibt großartige Ausnahmen, aber sehr vieles von diesem explodierenden Gemeindewachstum hat diesen Hintergrund. Und das sind alles in der Regel pfingstkirchliche oder charismatische Gemeinden, die das mehr oder weniger natürlich propagieren. In Amerika ist es auch Teil der Kultur. Amerika hat dieses wenn man die erste Begegnung hat mit dieser amerikanischen Kultur, ist man erstmal fasziniert und beeindruckt von diesem positiven Denken. Das dort aber seit der Gründergeneration im Grund zu einem Teil der Kultur geworden ist, wir denken positiv, wir denken voran. Während wir Deutschen, und da müssen wir natürlich auch mal kritisch nachfragen, viel stärker von Paul Gerhardt und Martin Luther und diesem Leidensevangelium und eher einer pessimistischen Glaubensstimmung geprägt sind. Während die ganz massiv von einer pur optimistischen Stimmung geprägt sind. Hier haben auch wir unsere kulturellen Ausprägungen. Die machen natürlich seit 200 Jahren ihre Erfahrungen in diesem Wellness-Evangelium, gerade natürlich auch ganz massiv. Und das ist sicherlich vielleicht der einzige Schwachpunkt von Willow Creek, die ich sehr schätze, was mich sehr beeindruckt hat, dass es diese starke Konzentration auf Lebensthemen, auf lebensbiografische Themen, dass die natürlich immer ein bestimmtes Segment des Evangeliums und der biblischen Botschaft ausblenden muss, ohne dass sie es programmatisch tut, aber ausblenden muss, weil sie immer nur auf Lebenshilfe oder ganz stark auf Lebenshilfe angelegt ist. Und die eigentlich der Anspruch Gottes auf unser Leben nicht formulieren kann. Es ist ja nicht so, dass ich zu Jesus komme, damit es mir gut geht. Sondern Jesus fordert mein Leben, weil Gott einen Anspruch drauf hat. Weil Gott einen Anspruch drauf hat. Und wenn ich mich diesem Anspruch stelle, dann bekomme ich auch natürlich sehr viel. Dann verändert sich in meinem Leben sehr viel zum Positiven. Aber der entscheidende Impuls ist nicht, dass ich etwas bekomme. Und das ist ein ganz heikler Punkt in unserer Verkündigung. Wenn wir uns darauf einlassen, der Generation X zu sagen, komm zu Jesus und du kriegst noch, der toppt nochmal, der vollendet, der komplettiert noch dein Wohlbefinden, dann ist das ein ganz heikler Grad. Wir müssen ja sagen, komm zu Jesus, weil er einen Anspruch auf dich hat. Weil es ein Akt des Gehorsams ist. Paulus schreibt am Anfang und am Ende des Römerbriefs und er klammert diesen Römerbrief dadurch, dass er den Gehorsam des Glaubens verrichten möchte. Der Glaube ist ein Gehorsamsakt gegenüber Gott, weil er einen Anspruch hat auf unser Leben. Und in dem Moment, wo ein Mensch zu Gott kommt, wird er heil, weil er dem Willen Gottes entspricht und genügt. Und das sind sicherlich, hier gibt es ganz heikle Dinge in dieser Verkündigung, wo man erst nachher nach, was man einrichtet. Wenn Jesus zum Partyservice meines Lebens wird, dann ist was ganz, ganz Schwieriges passiert.
Ja, an der Stelle wollte ich noch mal einhaken. Wir haben ja in unseren Gemeinden auch immer noch jugendliche Christen, wie so sind die früher.
Ja.
Die gibt es auch noch, die anderen. Und wie würden Sie jetzt, oder haben Sie Gedanken für eine Konzeption der Jugendarbeit auch für diese, in dieser Christen zu, für jungen Christen, die wieder für die Leute ihrer Generation auch von der Bibel her und von euch her hilfreich werden können.
Das Problem wird ja am brenzligsten in den russischen Spätrussischen Gemeinden. Na, es gibt da in Niedersachsen, wo Espel kommt, ist eine ganze Stadt, besteht aus russischen Spätaussiedlern. Und in diesen russischen Spätaussiedlern ist es so, dass die älteren Generationen, sagen wir mal ab 40, die bleiben bei ihrer russisch-evangelisch-lutherischen Kultur oder mennonitisch oder was weiß ich, Kultur, einer kompletten Kulturabschottung. Die bleiben isoliert und machen ihren Stiefel, riesige Gemeinden, aber komplett im Grunde eine isolierte Kultur, eine Binnenkultur, die nicht vermittelbar ist mit unserer gesamtdeutschen Wirklichkeit. Die können sich das leisten, die werden glücklich bleiben und schotten sich ab und die Jugendlichen fliegen komplett aus der Kurve. Ich war bei der DNG eingeladen zum Jugendmissionstag da in Sinsheim und da hat die auch eine Band, Lukas Dinunzio hat gespielt und die haben da Soundcheck gemacht und fuhren zwei Autos so einer Gemeinde vor. Haben die Musiker, die sind gar nicht ausgestiegen. Die haben sofort eine U-Turn gemacht und sind wieder heimgefahren. An denen wird es ja am brenzligsten deutlich, wie hier die Dinge aufeinander prallen. Zwei Dinge. Wir müssen diese Jugendlichen, die wir haben, wir müssen die pflegen. Wenn es schon mal Menschen gibt, die von vornherein eine Aversion haben gegen Bibel und Gebet und geistliches Leben, geistliche Existenz, die muss man schulen. Und gleichzeitig muss man ihnen diese Kultur zumuten. Ich muss sie ihnen zumuten, damit ihr Leben Frucht bringt. Ich muss sie mit dieser Kultur konfrontieren und sie müssen sich in irgendeiner Weise damit auseinandersetzen. Das, was in diesen russlanddeutschen Gemeinden passiert oder in vielen Jugendkreisen, die einen fliegen komplett aus der Kurve, steigen total aus, mit allen Schwierigkeiten, landen dann irgendwo im Alkoholismus oder sonst wo und die anderen schotten sich ab. Das sind beides Alternativen, die eigentlich nicht wünschenswert sind. Sondern ich muss es ihnen in irgendeiner Weise zumuten, sich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. Also der Bildungs- oder der Schulungsaspekt ist kein Problem. Die sind auf den Kurzbibelschulen oder sonst wo da. Ich muss sie in missionarische Konzepte integrieren, die müssen bei Jesus House mitmachen. Die müssen einen Platz finden in der Mitarbeiterschaft bei Jesus House. Die müssen vielleicht nicht an der vordersten Front stehen, aber man muss hier zu einer geistlichen Einheit kommen, sonst trennen wir uns irgendwann. Und es ist ja jetzt schon sehr schwierig. Die seligen Zeiten von Wilhelm Busch und Billy Graham, wo es noch damals gab es auch nicht die Einheit, von der wir heute oft schwärmen, das ist ja oft Nostalgie, ist nur die Illusion von gestern. Aber damals war es noch vieles möglich. Heute sind wir an einem Punkt, wo die Einheit auf dem Spiel steht. Aber an der müssen wir kämpfen und hier muss jeder sich ein Stück weit drauf einlassen. Ich habe nicht die Geheimrezepte oder die Patentrezepte, wie die Sache dann immer wieder funktionieren kann. Ich sage nur, es kann nicht sein, dass sie hier einer davon stehen. Wir können nicht diese Welt räumen, wie Paulus sagt. Wir müssen uns mit ihren Gegebenheiten auseinandersetzen, um der Menschen willen, die wir erreichen wollen. Und gleichzeitig, wenn sowas geht, diese Gegenkultur demonstrieren, die durch ihre Echtheit attraktiv ist. Und dass sie sich aber auch ihrer Grenzen bewusst bleibt. Es kommt ihnen sehr oft dieser elitäre Touch dann in so ein Bewusstsein rein, wir sind die Besseren. Nein, wir leben eben nur anders. Wir leben nur in einer Kontrastkultur, auch um der Menschen willen, mit all unserer Begrenztheit, die wir eben nicht diese Breite der Jugendlichen im Blick haben können, sondern hoffen, dass der Lebensstil, den wir hier führen, einmal so attraktiv wird, dass er auch für viele Leute wieder eine Alternative ist zu leben.
da ist natürlich auch so ein bisschen der Grat zwischen Weltflucht und, ja, wie man sagen, ganz bewusst, wir leben bewusst anders, ist ja schon auch gegeben. Also ich kenne das jetzt bei uns in Freudenstadt, wir haben mit meinem Kollegen, seiner Frau und noch zwei Leuten, haben wir das jetzt gesagt, wir wollen auch irgendwie auf gemeinsames Leben zugehen, als Christen. Mit dem Ziel, eine Zelle zu bilden, wo man die Kraft hat, offen zu sein für Jugendliche, einfach offen zu sein, ohne Programm. Aber das ist ganz arg schwer, dieses, wir haben es einfach nur angefangen mit gemeinsamem Gebet, dreimal in der Woche morgens, einfach bevor dann jeder seiner Wege geht, einfach nur mal dieses Gebet miteinander zu haben und Gemeinschaft miteinander zu haben als Christ. Und man merkt schon, es ist ganz arg schwer, das so konsequent und so, ja, so miteinander zu leben und das Ziel auch immer im Auge zu haben, wofür wir das machen. Mhm. Eben nicht um zu puscheln, so, sondern damit jeder von uns die Freiheit hat, rauszugehen, ohne dass er das Gefühl hat, ich bin jetzt ausgeliefert in einer Welt, die einfach ganz anders ist, als ich es möchte oder als ich mit Jesus leben möchte oder so. Aber ich glaube, dass das auch an Gemeinden oder an, ja, Vereine nochmal eine ganz große Herausforderung ist, dieses auch echt miteinander Gemeinde zu leben. Einfach nur mal das zu wagen, mal miteinander zu leben. Auch mal nochmal einen Schritt zurückzugehen in Sachen Aktion. Weil das ist wirklich so ein, da kommt man, das ist eine mega Aktion, da kommt noch eine, da kommt man manchmal immer hinterher.
Da muss man sich Grenzen setzen.
Ja.
Was diese Generation braucht, ist sicherlich die Fähigkeit, sich selber Grenzen zu setzen. Ich erlebe das oft mit jungen Musikern, ich erlebe das oft bei mir, wie wenig ich es oft schaffe, mir Grenzen zu setzen, jetzt in der Aktivität, auch mit Diensten, mit Aufgaben und so weiter. Und wie hier diese Generation durchlebt, ein Wochenende durchlebt ohne Grenze, das heißt ohne Schlaf. Und wie dann junge Leute zusammenklappen, reihenweise, weil sie sich einfach völlig physisch völlig übernommen haben. Und dieses Schaffen, sich Grenzen zu setzen, nicht alles zu machen, das ist eine entscheidende Lebensaufgabe. Dieses Einlernen von Verbindlichkeit. Eine wesentliche Weisheit ist ja, dass nur der etwas erleben wird, der treu ist. Alle Erlebnisse, die auf kurzfristiger Verbindlichkeit basieren, sind immer nur Scheinerlebnisse, eine virtuelle Realität. Wirkliches Erleben findet erst dann statt, wenn ich mich auf einen Menschen einlasse. Das gilt für eine Ehe, das gilt für eine Beziehung, eine Freundschaft, das gilt für eine Gemeinde, einen Jugendkreis. Ich werde in einem Jugendkreis, in einer Gemeinde, in einer Ehe nur dann etwas erleben, wenn ich mich verbindlich auf diese Gemeinschaft einlasse. Im Grunde brauchen wir ein Doppelprogramm. Ein unverbindliches Programm, wo man reinsurfen kann, diese orientierte Persönlichkeit, die mit offener Tür lebt, wo ich kommen kann und wieder gehen kann. Und dann diesen Kreis der Nachfolge, ich sage mal Nachfolgekreis, der geistliche Regeln lebt, Verbindlichkeit, Regelmäßigkeit, Stille, klare verbindliche Beziehungen mit Regeln und so weiter, der Mitarbeiter, der Nachfolgekreis. Diesen Jugendlichen dämmert es ja, dass sie Defizite haben. Ich spüre es in der Seelsorge im Denkhaus, stille Zeit ist wirklich unglaublich wichtig, also sehr wichtig, dass man das mal angewählt hat, aber ich packe das so oft nicht. Ich packe das eigentlich überhaupt nicht und eigentlich packe ich es gar nicht. Und das, ein sehr klares Gefühl eigentlich da ist,
von seinen Schein, von Sollen und von der Wirklichkeit und dem Wunsch, dass da ein sehr klares Gefühl für dieses Auseinanderklaffen da ist. Und dann sage ich dir, okay, wenn du weiterkommen willst, wenn du mehr erleben möchtest und Jugendliche wollen ja erleben, aber wenn du wirklich Qualität erleben möchtest, Tiefgang erleben möchtest, ein Vorankommen im Glauben haben möchtest, dann geht es nur unter diesen Bedingungen. Ohne diese Bedingungen der Verbindlichkeit, der Treue, der Stille und so weiter geht das nicht. Und jetzt biete ich dir an, ich lade dich ein Vierteljahr in diesen Nachfolgekreis ein. Nach einem Vierteljahr darfst du aussteigen, ohne Entschuldigung, ohne Begründung, dass du wieder gehst. Du darfst nach diesem Vierteljahr aber nochmal verlängern, um ein halbes Jahr. Aber ich gebe dir jetzt einen Vertrag. Und diesen Vertrag unterschreibst du mit deinem Namen. Und ich erwarte von dir, dass du deinen eigenen Namensdruck ernst nimmst. Dass du Persönlichkeit wirst, indem du dir in den Spiegel ins Auge schaust und sagst, ich nehme mich selber ernst und die Unterschrift, die ich leiste. Und ich komme ein Vierteljahr in diesen Nachfolgekreis. Und wenn ich dann den Eindruck habe, ich habe gute Erfahrungen gemacht, dann mache ich weiter. Aber du darfst nach einem Vierteljahr ohne Entschuldigung, ohne schlechtes Gewissen oder sowas wieder gehen. Das sind Angebote. Angebote drin zu fassen. Angebote Persönlichkeit zu werden. Also den Übergang zu schaffen von dieser offensiven Struktur zu dieser Kontrastkultur. In aller Widersprüchlichkeit, die da durchs eigene Leben sich ziehen wird. Wenn man gleich am Anfang ganz steil kommt, überfordere ich jeden Menschen. Ich meine, müssen wir ja an unsere eigene Vergangenheit denken. Da musste man ja auch viel Geduld, also mit mir musste man sehr viel Geduld haben. Und es ist immer wieder gut, sich daran zu erinnern, wie viel Geduld andere mit einem selber haben. Und wir müssen mit der Generation sicher nochmal doppelt und dreifach so viel Geduld haben. Ja. Das ist ein Kurs, der die Elemente Bibellese enthält. Gemeinsam verbindliches Bibellesen, Studieren, richtig, ein bisschen intensiv. Der das Element hat Gebet. Gebetsgemeinschaft, der das Element hat, sich Anteil zu geben am eigenen Leben. Wo jeder erzählt, was in der letzten Woche passiert ist, wo er über seine Erfolge, über seine Niederlagen reden kann. Was gelungen ist, was nicht gelungen ist, wo man sich gemeinsam Projekte vornimmt, die man jetzt verwirklichen möchte in seinem eigenen Leben, im Alltag. Wo jeder dann auch sich Dinge sagt, wo er weiterkommen möchte und dann Anteil gibt, was gelungen ist, was nicht gelungen ist. Wo man sich gegenseitig trägt im Gebet und hilft. Und wo einfach ein dieser Termin in der Woche ist ein heiliger Termin. Und wenn das Fußball-Endspiel der Weltmeisterschaft kommt und so, dieser Termin steht. Das sind ja die großen Hürden. Also es war für mich eine ganz große Hürde, diesen saudummen Mittwochabendtermin für den Jugendkreis freizuhalten, wo da die Europacup-Spiele kommen. Das war für mich ein ganz großer Glaubensschritt, irgendwann mal auf diese Fußballspiele zu verzichten und dann mit zitterndem Herzen im Jugendkreis zu sitzen und genau zu wissen, es läuft schon die zweite Halbzeit und ich bin immer noch nicht daheim. Aber das sind ja Glaubenserfahrungen, die prägen. Das einmal zu schaffen und darüber, über diese Hürde hinwegzukommen, das macht dann auch Mut, wenn man es geschafft hat. Und diese Schritte der Verbindlichkeit einzuüben, Bibellese, Gebet auch. Wir haben das damals gemacht, auch mit Opfern. Eine Opferkultur, eine Spendenkultur zu entwickeln unter jungen Leuten, die nicht viel Taschengeld haben. Aber das einzuüben, einen Teil dieses Taschengelds für ein gemeinsames Projekt dieses Kreises zu geben, der dann irgendwas im Missionar oder Missionarin unterstützt, wo dann auch nicht irgendwie verstreut wird, sondern wo dann auch eine persönliche Beziehung zu diesem Missionar oder diesem Missionar aufrechterhalten wird, wo dann informiert wird. Und wo nur eine oder zwei Beziehungen zu diesen Missionaren immer wieder auch heiß gehalten werden, um das zu lernen. Es gibt Menschen, die von meinen Gaben leben, die weit weg sind und die dort Gemeinde bauen. Und in diesen Kreis einzusteigen, sich zu verpflichten und auch wieder aussteigen zu können. Aber hier wird nicht rein und nicht rausgesurft, sondern hier wird sich verpflichtet. Das andere Angebot, offenes Angebot,
Einsurfen, raussurfen, okay. Schritte gehen.
Ja.
Also gucken, ich werde einen Jugendlichen nicht am Anfang verpflichten können, du machst jetzt bis du 18 bist, diesen Teenagerkreis. Das macht er nicht. Ich werde ihn als Mitarbeiter einem Älteren an die Seite stellen und sagen, ich erwarte von dir 3 Monate das zu machen. 3 Monate darfst du aufstellen. Okay. Aber 3 Monate Verbindlichkeit ist schon ein Riesenfass für den, dass er da auf sich nimmt. Und dann darf er verlängern. Unterschrift. Und das bekommt auch einen gewissen Öffentlichkeitscharakter. Andere wissen davon, dass er sich verpflichtet hat. Es geht nicht unter der Hand. Und so in kleinen Schritten der einzelnen Persönlichkeit angemessene Verbindlichkeiten abfordern. Und wenn es dann eingehalten wurde, ist es ein Erfolg. Ein Freund von mir war bei Missionsteam in Hamburg, Heinz Armee, die ja nochmal mit ganz anderen Typen zu tun haben, und die machen das im Grunde genauso. Die erwarten von diesen Freunden unter den Brücken oder an den Landungsstegen, die da auf der Straße leben, dass sie 2 Monate im Jahr arbeiten. Man schmunzelt und grinst und sagt, also das ist ein bisschen billig. Aber das sind ja so kleine Schritte für Leute, die noch nie gearbeitet haben oder die vor der Arbeit fliehen, wie noch was. Dass die mal überhaupt anfangen, 2 Monate zu arbeiten, den Rest vom Jahr machen sie Urlaub oder machen irgendwas, im nächsten Jahr sind es 3 Monate. Also so ganz kleine Schritte, die da gegangen werden. In Deutschland bricht 1/4 aller Jugendlichen die Ausbildung ab. 1/4 aller Azubis bricht die Ausbildung ab. Das wäre ja auch schon mal ein Übungsschritt. Leuten, die, und es sind ja oft dann die gleichen, die mehrere Ausbildungen nacheinander dann schmeißen. Dass man mit denen mal sagt, okay, jetzt guck mit dir nach dem nächsten Ausbildungsplatz und ich gehe mit dir dahin, aber ich erwarte von dir, dass du mindestens 1 Jahr durchstehst. Und dass man nicht gleich flieht aus den Konflikten. Man kann es sich leisten, aus den Konflikten in der Ausbildungsstelle zu fliehen, weil man finanziell ja aufgefangen ist, irgendwie. Irgendwo kann man wieder raus, weil ganz genau, also ich bleibe nicht hungrig auf der Straße stehen, im Hotel Mama hat sie immer noch ein Bett frei und die deckeln das auch und die tragen das mit. Aber da wirklich einzuüben, du bleibst, auch wenn es schwierig wird in der Ausbildungsstätte.
Wir denken ja natürlich oft, die senken die Preise. Das ist jetzt noch nicht genug erwartet. Mhm. Jetzt von unserer Prägung, unserer Generation her, ne? Wir sind
andererseits, wenn man sieht, was wirklich auf Seiten Rechtsradikalismus von den Leuten gefordert wird und was Jugendliche gerne, was heißt gerne, oder wie die parieren können, seltsamerweise, wie paramilitärisch das da abgeht.
Ja, oder in einem Fußballverein, muss gar nicht mal den Rechtsradikalismus gehen.
Ja, in den Sportvereinen, was die da leisten, auch gerade so bei so Kampfsport, so Judo oder so, wo ja wirklich Regel an Regel steht.
Ja, aber was heißt es? Was heißt es, wenn man dieses Beispiel Fußballverein oder Rechtsradikalismus mal nimmt? Das sind ganz konkrete Ziele formuliert. Ziele, mit denen sie sich identifizieren, für die sie alles geben. Die fehlen ganz oft in unserer Jugendarbeit, dass man eigentlich nicht richtig weiß, wo man hin will. Und das wäre sicher nochmal ein Gedanke, dass man mal prüfen müsste, können wir uns ein Projekt zumuten, sei es, dass wir irgendeine Aktion, ein Projekt beginnen, mit dem wir versuchen, 5.000 Mark für die Missionare zusammenzubekommen, oder ein Haus zu bauen für uns oder was weiß ich, wo wir eine Leidenschaft entwickeln und wo wir Spaß entwickeln. Der Punkt ist ja auch Spaß dabei. Diese paramilitärische Geschichte im Rechtsradikalismus, da finden die Identitäten Chorgeist eine Bedeutung, eine Wichtigkeit. Und wenn ich ein Projekt habe, wo junge Menschen sich als wichtig, als bedeutungsvoll erfahren, dann kann ich ein Feuer wecken. Aber ich muss dann auch wieder aufpassen, wenn das Ding vollendet ist, dass dann nicht die große Leere kommt, ins große Loch kommt. All das hat ja immer Vorteile und Gefahren in einem.
Aber das heißt natürlich auch, ich werde mit dem Fußballverein die wirklich erreichen, die Fußball lieben. Mhm. Das heißt, ich muss auch von meinem Anspruch runter, dass ich mit meiner Jugendarbeit alle erreiche. Sondern
geht nicht mehr.
Ich kann auch wirklich nur die erreichen, die ich vielleicht mit der, mit dem Projekt gewinne.
Ich kriege nicht mal in der Gemeinde mehr alle.
Ja.
Das ist die Illusion der Volkskirche und vielleicht auch noch der Parochie, dass man alle kriegt. Wir haben das in den städtischen, in den Großstadtgebieten, die Leute fahren dorthin, wo es ihnen passt, wo es ihnen gefällt, wo sie eine Gemeinde finden, die ihnen entspricht. Und da ist man auf dem Markt. Das ist in Dörfern noch anders, aber ich schätze mal auch in Aidlingen, da fahren wöchentlich einige Dutzende von Autos zu Peter Benz in die BGG, weil natürlich durch die Mobilität unserer Gesellschaft, dass sehr vieles möglich ist.
Kann man hauptamtliche unterstützen, orientierende Persönlichkeiten zu sein? Weil das ist ja, wenn man das sein will, in einer Umgebung, umflutet von Unverbindlichkeit, Jahr um Jahr, immer wieder dem nächsten freundlich begegnen, der reinsaft und raussaft, dann ist ja oft das Phänomen, eines Tages sagt dann derjenige, der das jetzt schon ein paar Jahre gemacht hat, nee, jetzt ist vorbei, also kracht aus und ich kann selber nicht mehr so leben. Mich einzulassen, immer wieder auf irgendwelche Anliegen. Was würden Sie also zu jemandem sagen, der gerne von seinem Konzept her so leben möchte, dass er signalisiert, ich bin offen für die Dinge, aber ich halte das einfach für wichtig.
Ja. Man muss hier sich auch die Grenzen setzen und geschöpfliche Grenzen achten. Das heißt, ich kann nicht rund um die Urne den Taubenschlag offen lassen. Ich brauche konsequent Urlaubszeiten. Ich brauche konsequent stille Zeiten, Ruhezeiten. Die Jugendlichen müssen wissen, sie können kommen, aber sie sollten auf mich achten und ich möchte zu bestimmten Zeiten möglichst auch meine Ruhe haben. Dann kann kommen, wer es wirklich ganz dringend braucht und wer kurz vorm Selbstmord steht oder was weiß ich, aber ansonsten achtet bitte auch auf mich, ansonsten habt ihr eine offene Tür bei mir. Ich muss vielleicht auf meine Familie achten, ich muss vielleicht anderen Verpflichtungen nachkommen, dass man hier sich selber auch Regeln auferlegt, mit denen man selber leben kann, ohne dass man auf Dauer auspowert. Nur Leidenschaft allein macht einen auch kaputt. Die kann sich gegen einen richten. Und man braucht hier wirklich diese elementaren Dinge wie Urlaub, die Freizeit, einen persönlichen Ausgleich, den man gerne macht, sowas wie ein Hobby. Das ist für Hauptamtliche, denke ich, ganz wichtig, dass sie irgendeinen Bereich in ihrem Leben haben, den sie gern machen. Also Arbeit hoffentlich auch, aber ein Hobby, wo sie sagen, das pflege ich. Ich sammle Briefmarken oder züchte Meerschweinchen oder irgendwie was. Ich würde sehr gern Golf spielen, jetzt ist das ein Hobby, wo relativ teuer ist. Ich bleibe deshalb bei Fußball. Aber irgendwas, wo man einen Raum hat, der einem persönlich Freude macht und wo man sich einfach auch gedanklich mal rausziehen kann. Sonst wird man leer. sich mit jungen Menschen immer wieder einzulassen, ist harte Arbeit. Man denkt danach oft, jetzt habe ich wieder nichts geschafft heute. Mir geht es oft persönlich, geht mir oft so, dass wenn an einem Tag ein Student nach dem anderen klopft und irgendwas möchte im Gespräch und man kommt nicht zur eigentlichen Arbeit oder das, was man für Arbeit hält, dass man dann am Ende unglücklich ist und sagt, jetzt habe ich wieder nichts geschafft heute, weil alles chaotisch lief. Dabei hat man harte Arbeit geleistet und ist am Ende des Tages hundemüde. Und gleich noch ins Bett, weil diese Gespräche und diese Konzentration auf die Lebenssituation eines Menschen unendlich anstrengend ist. Sie haben die letzte Chance noch. Schwester Barbara, die letzte Chance einfach. Und die letzte Chance mit Schwester Christel. Cornelia, Entschuldigung, Schwester Cornelia.
Ich wollte fragen, ob die Erfahrung noch mit auswendig lernen. Also, ich kann es mal sagen, ich erlebe das jetzt seit einem halben Jahr intensiver, dass also Christen, die durchaus ihre stille Zeit machen und so, aber einfach in schwierigen Fragen sind. Und ich habe es auch im Psalmen so als einfach Impuls wieder mal mitgenommen und habe das dann erfragt, also ob sie sich irgendeinen Psalm vorstellen kann, den sie jetzt gern dass sie begleiten soll durch diese Konflikte, dass man sich nicht so schnell löst. Und es ist mir jetzt schon öfter so gegangen, also die wollten es dann, haben sich was ausgesucht und ich habe halt angeboten, ich sage mit und in einer Woche rufen wir uns an und sagen den uns am Telefon. Und wenn es nicht geklappt hat, macht er nichts, dann halt nochmal eine Woche den gleichen. So ein paar Verse. Und hat gemerkt, dass das wirklich eine Basis bildet, auch wenn man es natürlich bald wieder vergisst, macht nichts. Aber immer wieder neue, bis sich wieder anders geändert hat. Und ich habe so gedacht, also so ein auswendig das Angebot machen, auch vielleicht im Blick, also auf Mütter und auf Bekenntnis, um sprachfähig zu machen, habe ich jetzt so in Zweierkontakt jetzt ganz überraschend oft erlebt, dass es eine Hilfe geworden ist. Also mit ganz komplexen Problemfeldern einfach nur das. Und es hat tatsächlich, das habe ich mir rückgemeldet. Vielleicht haben die da auch irgendwie Erfahrung.
Also nur persönlich, also dass die paar Liedverse und die paar Psalmverse, oder gut, wenn man studiert, kriegt man da eine oder andere andere mit, dass das mir natürlich selber unendlich viel gebracht hat. Das ist so eine Art Notration. Und wenn wirklich das persönliche Beten mal schwierig wird und wenn die Gedanken im Kopf rumsausen und man keine Stille findet, dass dann diese vorformulierten Gebete oder Liedverse natürlich schon eine Hilfe bilden, ein bisschen Stille zu kreieren, auch wenn man selber jetzt nichts zustande bringt in der stillen Zeit. Das ist eine gute Erfahrung. Ich habe es nicht methodisch angewandt. Wir haben das damals in dieser Nachfolgegruppe aber auch gemacht, nicht den ganzen Psalm, sondern einen Vers. Einen Vers haben wir damals immer regelmäßig uns eingepaukt. Also bescheiden.
Aber das Mitmachen war ganz wichtig. Also ja. Sozusagen, lass doch mal einen Psalm, das geht nicht.
Nee, man muss es überprüfen. Es muss einen Punkt geben, wo so eine Leistungsprüfung erfolgt. Einfach als Motivation, als Hilfestellung. Und je größer die Gemeinschaft ist, umso motivierter ist man dann auch. So, machen wir den Schlussgang. Jetzt, Entschuldigung, Schwester Barmann.
Vielen Dank, Herr Jeckel, für diese gerachte Darstellung, um nicht zu sagen geballte Ladung. Es hat uns gut getan, einmal das, was wir sonst als diffuse Phänomene wahrnehmen, so systematisch ein bisschen nun dargestellt zu bekommen. Vielen Dank auch für die innere Anteilnahme dabei. Es war ja nicht nur einfach ein theoretisches Konzept, das Sie abgehandelt haben, sondern das war schon durchpulst auch von Wärme und Leben. Und so soll es auch bei uns weitergehen. Ich denke, Sie haben uns eine Hilfestellung geboten, diese Menschen besser zu verstehen und doch auch auf sie zuzugehen.